Metal Podcast.
Hoshi, ich grüße dich.
Stefan, ich grüße dich zurück.
Hast du mich vermisst?
Ich habe dich hardcore vermisst. Du hast ja auch dir wirklich alles Mögliche einfallen lassen, um nicht mit mir aufnehmen zu müssen. So.
Ja, ich dachte, irgendwann fällt dir auf, dass ich dich einfach nur noch ghoste.
Ja.
Dann machst du mit mir Schluss und ich bin's nicht schuld oder so.
Ja, genau. Nein, die Ausreden, die du auftischen möchtest, sind natürlich die gleichen, wie du schon das letzte halbe Jahr auftischt.
Ja,
aber
will auch keiner mehr hören, aber bald ist es geschafft.
Ich hörte davon, dass es tatsächlich einen Termin gibt, ne? Und wenn die Folge hier erscheint, dürfte der auch nicht mehr in allzu ferner Zukunft sein. Und dann hast du endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf, ne?
Dann hat meine Familie endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf. Mein Gott, was meinst du, wie schön das ist?
Ja, das glaube ich. Ich habe ja schon, du hast mir ein Bild vom aktuellen Stand geschickt und das sieht ja schon sehr, sehr geil aus. Und ja, der Umzug ist geplant. Ich werde natürlich auch am Start sein und meinen Rücken krumm machen. Und dann gucken wir mal, ob ich deine Möbel heil von Wohnung A nach Haus B kriege oder ob zwischendurch alles kaputt geht.
Du bist ja gut versichert, ne? Falls irgendwas schief geht.
Ja, sicher. Nee, aber
auf jeden Fall zur Feier des Tages. Ich habe mir auf jeden Fall zur Feier des Tages ein Bierchen geschnappt.
Ja, sehr schön.
Ich auch schon länger nicht mehr, ne?
Ja, das freut mich. Hast du irgendwas Besonderes oder einfach nur irgendwie Kioskplörre 9000?
Ein ganz, ganz doll edles 5-Sterne-Krombacher.
Ah ja, also.
Außer Dose.
Was ich gerade sagte, ja. Ich hatte vorhin auch noch überlegt, ob ich mir ein Bierchen aufmachen soll. Ich habe mich allerdings dann bewusst dagegen entschieden, weil ich morgen auf einer Party bin und das könnte ein bisschen eskalieren. Ich sag mal so, ich habe mir für die Party ein Hotel genommen in Köln und ich verspreche mir Großes von dem morgigen Tag. Und da morgen erst Donnerstag ist und das Wochenende danach auch noch anstrengend wird und nächste Woche geht's mit Hellripper weiter, ich glaube, ich muss jetzt nicht noch irgendwie die Podcast-Aufnahme als Vorwand nehmen, um mir einzuschmettern. Ich glaube, ich habe genug andere Gelegenheiten.
Ich habe mir gerade gefragt, wieso geht der denn an einem Dienstag auf eine Party? Dann ist mir eingefallen, dass heute schon Mittwoch ist.
Ja.
Mittwoch ist ja der Tag vor Donnerstag und wir nehmen ja, und das darf man ja sagen, vor dem Osterwochenende auf. Das heißt genau. Karfreitag. Da merkst du mal, ich kriege hier nichts mehr mit. Ich habe mir jetzt extra 2 Wochen freigenommen, damit ich das Haus fertig bekomme mit meiner Frau zusammen. Kinder werden schön von meiner Mutter bespaßt und
ja, und dann kriegst du schon
viel Spaß.
Ja, ich werde alle schön grüßen. Es ist natürlich auch ein größerer Aufwand, dann nach Köln zu gurken, ne? Aber das ist ja
nicht. Fährst du mit dem Auto oder fährst du mit dem Zug?
Nee, ich habe mir tatsächlich ein Deutschland-Ticket geholt.
Das passt ja dann vom Preis her. Ne?
Ja, das passt locker. Fährst, ne? Zumal ich nämlich auch noch ein bisschen so jetzt unterwegs bin im April. Ich fahre meine Familie nochmal besuchen und allein eine dieser Touren wäre schon teurer als das Deutschland-Ticket. Und dann fahre ich ja noch mit unserem lieben Mattes, gucke ich mir noch Hellripper an, wie gesagt, nächste Woche. Und dann ist das schon mehr als gerechtfertigt. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt irgendwie bei 63 Euro, das Deutschland-Ticket. Das ist mir ein bisschen zu teuer, um das durchlaufen zu lassen. Aber ich glaube, so für 20 oder 25 Euro oder so, ich glaube, ich würde das einfach nie kündigen. Ich glaube, ich würde das einfach mitlaufen lassen.
Das würden viele wahrscheinlich machen. Mit Sicherheit würden Millionen dieses Ticket beziehen, aber es ist politisch nicht gewünscht.
Ja, es ist total dumm.
Uns bleibt zu hoffen, dass die deutsche Bevölkerung irgendwann merkt, dass sie gnadenlos belogen wurde von unserem Lieblingskanzler und seiner Pappenheimer Regierung. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Hoshi hat jetzt auch schon dreimal rausgeschnitten, wie sehr ich hier ausfällig werde, wenn ich über den eierleckenden Typen rede.
Mal unabhängig davon, ne? Also ich hatte jetzt halt auch überlegt, das sind jetzt hier so von mir nach Köln, sind das irgendwie so gut, weiß ich nicht, 100, 150 Kilometer, irgendwas so dazwischen, weiß ich nicht genau, nicht nachgeguckt. Aber wenn ich das jetzt mit dem Auto gefahren wäre, ne, da hätte ich auch das Deutschland-Ticket schon bald von bezahlt. Da wäre ich mit Sicherheit 40, 50 Euro spritlos bei dem, bei den Preisen im Moment, ne? Und deswegen, das lohnt sich einfach so auf allen Ebenen und ist wirklich schade, weil das große Gejammer ist ja irgendwie, scheiße, Sprit ist so teuer, was machen wir? Irgendwie, man darf nur noch einmal am Tag um 12 Uhr den Spritpreis erhöhen,
ich erinnere mich an eine Regierung, die medial zerstört worden ist.
Ja,
das war mit Sicherheit nicht die beste Regierung, die man je hatte, aber es war eine Regierung, die einen nicht belogen hat.
Ja.
Und es war eine Regierung, die während einer Riesenkrise, während Corona dafür gesorgt hat, dass alle sich an einen Tisch gesetzt haben, dass Spritpreise gekappt wurden und so weiter und so fort, dass das 9-Euro-Ticket rauskam.
Ja,
und
so hieß es ja.
Jetzt guckt ihr an, wo wir 10.000 gefühlte Lügen seitens Friedrich Merz sind. Ja, Ärgere mich jeden Tag darüber. Danke, dass du es wieder angesprochen hast. Eigentlich wollen wir doch heute Spaß haben, Hoshi.
So. Okay, lass uns ein bisschen Eskapismus betreiben.
Danke.
Lass uns Eskapismus, lass uns über Musik reden, lass uns über ein paar aktuelle Dinge reden und dann reden wir über ganz viel schöne Musik, die wir gehört haben.
Das ist aber toll. Das hört sich an, als ob du das beruflich machst oder hobbymäßig mindestens.
Hobbyberuf, ja. Das wäre schön, wenn das beruflich gehen würde, aber ja, dazu fehlen noch so ungefähr 5000 Supporter.
Du meinst neben unseren 666 Hörern.
Dann ja, genau. Wenn die alles supporten würden, irgendwie mit, weiß nicht, was da im Moment der Preis ist, 4-5 ja. Euro oder so im Monat, dann wäre schon, ja, könnte man schon was mitmachen.
Das 100%ig. Aber das Allerwichtigste, Hoshi, ganz, jo, ganz wichtig. Ja, bevor wir jetzt irgendwas tun, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Mhm. Und zwar haben wir ja vor einem Monat so ein kleines Gewinnspiel gemacht.
Ah ja, genau. Dies ist kein Glücksspiel, möchte ich darauf hinweisen.
Es ist einfach nur die Verlosung einer sehr, sehr guten Platte, einer sehr, sehr guten Band. Ja, und es ging darum, dass ja, man uns folgen sollte, dass man der lieben Band Cadaveric folgen sollte und dass man dann, wenn der Stefan hier gleich die Liste aufruft und mit dem Finger auf die Liste zeigt, wenn der Hoshi Stopp sagt,
ja,
dann vielleicht noch einen Gewinner hat. So, und dann
du sagst
bekommt Bescheid dieser Gewinner die aktuelle Scheibe in Form einer Kassette, ja, mit einem Custom Artwork zugeschickt.
Nice.
Und freut sich hoffentlich des Lebens. Ja. Also es ging darum, uns zu liken, Cadaveric zu liken und den Beitrag zu liken.
Also das heißt, ich bin auch mit drin in der Verlosung. Ne?
Nee, du bist raus.
Wieso? Ich habe uns geliked, ich habe Cadaveric geliked und ich habe den...
Hat der Frank dir denn jetzt schon eine Platte geschickt?
Nee, hat er noch nicht. Da sagst du, was wollte er eigentlich machen, ne?
Ja. Frank.
Ja.
Na gut.
Okay, also, sag Bescheid, wenn ich Stopp sagen soll.
Ja, ja, du...
Ich bin eure Glücksfee quasi.
Ja, ja, ich gucke jetzt mal weg hier und ja, dann gucken wir doch mal, wer gewonnen hat. Also Hoshi, ich scroll jetzt mal hier durch, ne?
Mhm.
Und
ich sag Stopp.
Weg und du sagst irgendwann dann Stopp, wenn du der Meinung bist, dass das hier gestoppt werden muss.
Ne? Ich bin jetzt der Meinung, Stopp.
Candy Colored Clown, aber ohne die ganzen Vokale.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Candy Colored Clown. Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen und klären alles Weitere, würde ich sagen.
Ja,
ja, schön, cool. Schön. Dann haben wir das auch abgeschlossen, was wir vor Urzeiten mal versprochen haben. Upsala, ich reiße hier gerade mein halbes Studio ab.
Ich habe
hier
gleichzeitig auch noch mein Handy weggeschmissen, also von daher alles gut.
Ja, bei mir war es auch das Handy, was hier gerade für Radau gesorgt hat.
Deswegen war das doppelt so laut, wie erwartet.
Ja, sehr gut. Ja, cool. Stefan, was ist denn sonst so passiert im metallischen Paralleluniversum in den letzten Wochen und Monaten?
Meine nicht Lieblingsband Arch Enemy hat eine neue Sängerin.
Eine neue Sängerin, wer hätte damit gerechnet, nachdem es nur 400.000 Jahre angekündigt war und wir es nicht wirklich wahrhaben wollten.
Und dann haben wir ja gemutmaßt ohne Ende.
Ja.
Und ich habe mich schon gefreut, dass Angela wieder zurückkommt.
Ja, das halbe
Internet. Du hast gemutmaßt, dass es Britta wird. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall wird das Britta.
Ja, und was soll ich sagen, hast du recht gehabt.
So ein
Mist, ey.
Oh, ich finde es nicht schlimm. Ich finde, Britta hat auf so vielen Ebenen einfach nicht gepasst, weil zu Arch Enemy gehört einfach so ein Püppchen. Ein Britta ist eine hübsche Elchkuh, aber nee, also ich bin ja froh, dass Britta weiterhin dann High Risk macht und weiterhin dann zwischendurch mal bei Heaven Shall Burn auftaucht.
Ja.
Nicht, dass ich ihr nicht gegönnt hätte, aber ich finde, das hätte nicht gepasst. Und ich finde, Arch Enemy haben mit Lauren Hart, so heißt nämlich die gute Neue, einen sehr guten Ersatz gefunden. Die klingt nämlich 1:1 wie Angela Gossow in ihren besten Tagen. Ist auch so ein relativ Lauren Hart, ist nicht unbekannt, über diverse Auftritte auch bei zum Beispiel, also du kennst ja wahrscheinlich auch die Band Camelot, hat sie dann gerne auch mal den bösen Growl-Part übernommen, zwischendurch mal bei Live-Aufnahmen oder auf diversen Alben mitgegrowlt und mitgesungen auch in Clean, weil das kann sie auch sehr gut, aber geht ja ums Geschäft.
Ähnlich übrigens wie ihre Vorgängerin bei Arch Enemy, ne? Das hat Alissa auch immer gerne gemacht, gerade auch bei Camelot, da gibt es auch
Live-Aufnahmen. Die haben sich dann quasi immer mal abgewechselt, ne? Da hast du dann in derselben Aufnahme, hast du dann bei einem Song die Lauren und beim nächsten Song hast du dann Alissa gehabt und das ist halt ein Stell-Dich-Ein. Also irgendwie war das auch offensichtlich, wenn es nicht Angela wird, dass das dann vielleicht dann in die Richtung geht und ich sag mal, im ersten Moment habe ich mich jetzt nicht gefreut. Ich bin da ja auch relativ emotionslos mittlerweile, leidenschaftslos, was Arch Enemy angeht. Aber die haben einen neuen Song rausgebracht.
To the Last Breath.
Genau, und den fand ich tatsächlich wirklich gut. Ich weiß noch, wie ich dir geschrieben habe, und da habe ich den dann ein paar Stunden regelmäßig in Dauerschleife gehört. War nach so einer sehr langen Zeit, einer Phase Arch Enemy mit Alyssa White Glatz, die mir echt wirklich nicht gefallen hat, wirklich mal so einen Schritt zurück in Richtung Angela-Ära, den ich ganz erfrischend fand.
Also ich
Was
war,
hast du denn dazu?
Ich war am Anfang, war ich völlig underwhelmed, weil ich kannte die halt nicht. Also ich hatte den Namen hier und da schon mal gelesen. Irgendwie Once Human ist ja die eigentliche Hauptband von ihr. Ich weiß gar nicht, ob sie da schon ausgestiegen ist. Wird sie auf jeden Fall höchstwahrscheinlich machen, so wie Alyssa damals auch aus ihrer Truppe da, The Agonist, ausgestiegen ist, weil ich glaube, das kriegst du sonst nicht hin mit dem Touraufkommen.
Nee, ist aber auch tatsächlich einfach so gewesen, sowohl The Agonist als auch Once Human haben einfach diesen gewissen Bekanntheitsgrad nicht erreicht. Und ich habe jetzt letztens, gerade als das dann rauskam, dass Lauren eben diesen Posten übernimmt, auch ein kurzes Interview mit Angela Gossow gelesen, in dem sie dann halt auch sagt, hör mal, ich habe jetzt hier ihre Karriere jahrzehntelang schon begleitet und habe ihr immer Erfolg gewünscht und gehofft, dass sie mit Once Human durchstartet, aber irgendwie ist es dazu nie richtig gekommen, weil es ja auch eigentlich eine Supergroup gewesen, ja, unter der Führung von Logan Mader, dem ehemaligen total durchtrainierten Gitarristen von Machine Head, aber die waren einfach völlig abgespaced, ne? Die haben auf Drop Q gespielt, keine drei ganzen Noten aneinander. Das war super anstrengend zu hören, obwohl es zwischendurch wirklich sehr atmosphärisch war. Aber es ist für die breite Masse einfach nichts gewesen. Und da genau in die Kerbe schlägt ja Arch Enemy rein, ne? Und deswegen freue ich mich jetzt einfach. Also ich bin natürlich traurig, dass es Angela nicht gemacht hat, die dann zugegebenermaßen auch gesagt hat, ja, du, ich bin jetzt Anfang 50 und hab noch zwei junge Kinder und so, Welttournee, nee. Und ja, deswegen freue ich mich, dass das jetzt so eine Lauren macht, die genauso klingt wie Angela, die eine ähnliche Brutalität auf die Bühne bringt und wirklich tatsächlich einfach eine sehr, sehr gute Neubesetzung ist, die wirklich weiß, was sie tut, die wirklich sehr, 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 sehr viel Bühnenpräsenz hat. Einfach eine sympathische Frau.
Ich bin, also wie gesagt, ich kannte die nicht. Die Wikipedia führt sie noch als Sängerin von Once Human. Ich habe natürlich dann mal ein bisschen reingehört bei denen. Ja, es ist ganz cool. Also könnte mir, glaube ich, eigentlich auch ganz gut gefallen. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass die halt wieder jemanden so gefühlt aus der zweiten bis dritten Reihe genommen haben und dann nicht den Weg gegangen sind zu sagen, so, jetzt haben wir hier jemanden, den kennt wirklich keiner. So, weißt du? Also, ne, irgendjemand, der, was weiß ich, eine Audition gemacht, ne? So, ich meine, es gibt eine Menge Leute, die das können, so. Klar, du brauchst natürlich auch jemanden, der dann auch mit dem Tourleben und so klarkommt, ist mir alles völlig klar, dass das auch ein gewisses Risiko birgt, aber da irgendwie dann so ein bisschen Nummer sicher, aber auch nicht so richtig irgendwie.
Ach, nee, das hat sich so ein bisschen, also ich meine, da ist ja auch immer viel Marketing dabei, Angela Gossow ist ja auch die Managerin der Band. Aber das klang für mich schon glaubhaft, dass man sich schon wirklich sehr, sehr lange kannte.
Ja.
Und zusätzlich hast du halt den Benefit, dass sie wirklich so klingt. Das ist ja wirklich einfach ein würdiger Satz. Die klingt halt nicht anders. Und das ist, glaube ich, bei so einer Retortenband, wie Arch Enemy sie nun mal leider sind, ist es echt nicht einfach. Ja? Ja. Also ich weiß schon, wie wenig mir Alyssa gefallen hat. Und
Viele
Leute damit gehadert haben.
Die ist eigentlich, das ist ein richtiger. Ja, und Alyssa ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig weit weg von Angela. Also ich weiß, dass die ist schon weiter weg jetzt als Lauren, auf jeden Fall, gar keine Frage, aber auch nicht so ultra am anderen Ende des Spektrums. Also das ist jetzt nicht Taya Turun, die da auf einmal singt oder so, ne? Also ich
glaube, darum geht's ja nicht. Also die hat halt einfach so eine glatt gebügelte Schreistimme gehabt
und genau.
Hat halt irgendwie nicht gepasst.
Aber da musst du natürlich auch geschulter Arch-Enemy-Hörer sein, um das zu merken. Ja. Also ich sag dir, Leute, die da vielleicht nicht so firm sind mit der Bandgeschichte, die werden das möglicherweise nicht unterscheiden können. Aber ist auch egal.
Also bei mir war es tatsächlich so, ich mochte The Agonist sehr damals. Und als das dann verlautbart wurde, dass sie das macht, war ich vorsichtig. Und dann habe ich die ersten Songs gehört und es hat für mich einfach nicht gepasst, weil Alyssa damals schon so ein bisschen dieses Rock-Opera-mäßige mitgebracht hat. Ne? Einfach von der ganzen Aufmachung her und irgendwie war das nichts.
Also für
was
mich
Dritter da zu viel wäre, ist Alissa mir auf der anderen Seite zu viel. Ne? So,
also für mich hat die im Laufe der Zeit tatsächlich erst stark eingebüßt. Also ich habe der damals echt Chancen gegeben. Ich fand die Void Eternal, fand ich ein bockstarkes Album und danach wurde es aber so von Scheibe zu Scheibe irgendwie immer schwächer und vor allen Dingen immer, das ist viel zu Kommerz. Ja, wir reden schon viel zu lange darüber.
Obwohl ich ja zugeben muss, dass die letzte wirklich gut war, die haben wir ja auch besprochen, ist jetzt aber scheißegal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es nicht mehr Alissa macht. Ich bin froh, dass es jetzt Lauren macht. Ich bin gespannt, weil ein Song heißt ja nichts. Ne? Kann ja auch sein, dass da jetzt 10, 12 Stehseiten rauskommt, ne? Stinker, genau.
Ja. Nein, aber ich muss sagen, ich war am Anfang, war ich hart underwhelmed und dann habe ich mir den Song ein paar Mal dann, also ich habe jetzt mittlerweile, seitdem das bekannt ist, einen guten Monat oder so, ne, habe ich mir den 20 Mal oder so gegeben und der wird einfach immer stärker. Das ist einfach ein richtig guter Song und das ist einfach richtig guter Gesang. So, das und Punkt. Und ja, ich will da jetzt erstmal auch offen dran gehen und das jetzt nicht verteufeln. Arch Enemy ist für mich eigentlich schon eine recht wichtige Band so in meinem Leben und ich glaube, die haben da jetzt schon jemanden gefunden, der das auf jeden Fall würdig und wie ihr schon sagst, vermutlich auch besser machen wird als Alissa und von daher alles gut. Weil, also mit Alissa, das war auch eine Sackgasse. Da sind wir uns einig. So, das hätte zu nicht mehr viel geführt. So.
Ist trotzdem meckern auf einem sehr hohen Niveau. Das sind alles professionelle Musiker und Alissa ist mit Sicherheit eine der besten weiblichen Metal, Death Metal Sängerinnen da draußen. Aber es hat für mich einfach nie gepasst. So. Und damit schließe ich das Kapitel
jetzt. Jetzt kommt die Arschtritt-Metal-Attitüde wieder ein bisschen mehr rein und das wird super.
Ja, richtig, genau.
Stefan, apropos Dinge, die wachsen, wenn man sie nur lässt. Eine andere Band, die wir schon für tot erklärt haben. Wir haben eine ganze Folge gemacht, um ein Abgesang über diese Band zu singen.
Ja. Das war eine unserer kürzesten Folgen, ne? Da haben wir uns mal kurz zusammengeschlossen und haben einfach mal 20 Minuten abgerantet, ne?
Ja, wo wir einfach richtig abgehasst haben über Dimo Borgir, wie wir sie liebevoll nennen. Nein, natürlich Dimo Borgir, ne? Wer kennt sie nicht?
Borgir.
Ja, norwegische Black Metal Band haben wir hier auch schon 1000 Folgen, auch schon mit Mattes irgendwie hunderte Male drüber geredet und so. Und ja, die haben, ich hatte es in der Jahresabschlussfolge, hatte ich gesagt, die drohen mit Album und ja, jetzt haben sie.
Genau, die drohen.
Ja, und jetzt machen sie wahr, das Album erscheint im Mai, aber es gibt jetzt schon einen Song vorab, dessen Namen kann ich nicht aussprechen. Möchtest du es versuchen? Ulfkjeld. Oh, Blutzodl.
Also ich habe keine Ahnung, wie man diese Sprache ausspricht. Ich kann mich nur blamieren. Es ist also auf jeden Fall ein in Norwegisch verfasster Song. Der
Ulfkjeld, also und heißt auf jeden Fall O, O-G geschrieben. Deswegen Ulfkjeld, oh, Blutzodl. Keine Ahnung, was es heißt. es ist auch, hört sich auf jeden Fall ein bisschen albern an tatsächlich. Aber ja, wie findest du? Du warst ja am Anfang, glaube ich, nicht so ganz begeistert nach dem ersten also Hören,
bin,
ne?
Nein, ich bin, da muss ich jetzt auch wieder weiter ausholen. Ich glaube, wir werden heute hier nicht fertig mit dem Intro. Ich war vom letzten Album Ionien von 2018, wenn ich nicht. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das war ja wirklich Peak. Symphonic Black Metal, Kirmes Metal.
Ja.
Das hat an allen Ecken und Enden einfach nach Nightwish gedudelt und irgendwie war da trotzdem Dimmu drin.
Ja.
Also es war Nightwish, aber mit Chuggy als Sänger anstatt Flor Jansen und
ja, irgendwie schon. Ne?
Da war ich überhaupt nicht beeindruckt von. Das hat mich wirklich fertig gemacht, wie scheiße ich diese Platte fand. Aber ich bin mit Dimmu aufgewachsen und Dimmu war damals zusammen mit Children of Bodom und In Flames war das eine Kernband, die ich regelmäßig gehört habe und ist wie ein Guilty Pleasure. Wenn die mit einem neuen Album drohen, dann bin ich erstmal ein sehr einfacher Mann und freue mich.
Ja,
auch wenn ich Angst habe, dass sie mir wehtun werden. Und bei dem Song muss ich jetzt tatsächlich wirklich eine Lanze brechen. Ich habe mir dann auch relativ viele Reviews und direkte Feedbacks zu dem ganzen Ding reingezogen. Das ist eine Mittempo-Nummer, die sehr langsam und atmosphärisch startet und erstmal eine Minute gefühlt gar nichts macht, bevor sie dann
sehr langsam,
wirklich bleckig anfängt. Und für mich war das eigentlich musikalisch ein Schritt zurück in die Vor-Progenies-Zeit. Also so richtig vor der Deathcult Armageddon. Allein vom ganzen Arrangement her sehr progressiv, relativ düster, sehr okkult. Und dann wirklich mit einem sehr filigranen Klavier-Keyboard dazwischen, mit vernünftigen Chören.
Ja, alles sehr dezent, nicht so überfrachtet, erst zum Ende hin, ne?
Und dann wirklich aber auch mit, und das ist halt das, also mir braucht keiner darüber reden, dass Dimmu Borgir eine Black-Metal-Band sind oder sich jetzt verkaufen, weil sie jetzt kein Black-Metal mehr machen. Alter, die machen seit 30 Jahren kein Black-Metal.
Naja.
Dimmu Borgir machen ihr eigenes Ding und ich finde den neuen Song gewagt als ersten Song,
ja,
aber ich finde ihn gut.
Hätte ich auch
und er hat mich überrascht.
Er hat mich wirklich überrascht.
Also man braucht den jetzt diverse,
um reinzukommen. Ja,
absolut. Ja. Aber es sind halt 5 Minuten 42, wenn du den jetzt mal wirklich runtercuttest, das Intro, dann sind es vielleicht 5 Minuten, die der Song geht. Das ist ein Song, der hängen bleibt und der zwischendurch eine düstere Mischung mit ein paar richtig catchigen Hooklines, die im Kopf bleiben, einfach bietet. Und er hat mir gefallen, er macht Bock auf mehr und ich hoffe, dass das Album diese Qualität halten kann. Weil dann, muss ich sagen, war tatsächlich entgegen meiner vorherigen Meinung, sich von Galda zu trennen, vielleicht doch die richtige Entscheidung.
Mhm.
Ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden, dass Dimmu mittlerweile oder seit sehr, sehr vielen Jahren, ich glaube seit sie ICS Vortex und Mustis rausgeschmissen haben, ist das eigentlich eine Band gewesen, die nur aus 3 Leuten bestand und jetzt besteht sie nur aus 2 Leuten und der Rest ist eingekauft. Ne? Also, ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe beim ersten Mal durchhören, war ich so, also ich bin da zum Glück sehr offen dran gegangen. Ich war nicht in so einer, ich finde das jetzt aus Prinzip scheiße Stimmung. Aber es war schon so, ich habe mir als erstes Video angeguckt auf YouTube und dachte so, ja, ist sehr langsam, also hast du gesagt mit Tempo, ne? Und dann, wie gesagt, das Orchestral-Choralmäßige kommt halt wirklich erst zum Ende hin und davor ist es baut sich wirklich langsam und träge auf, bis es am Ende ein bisschen eskaliert, so, ne? Und das aber wirklich auf einem Niveau, was ich Dimmu Borgir nicht mehr zugetraut hätte, ganz ehrlich. Also jetzt habe ich leider aber schon so in Interviews schon so Dinge gelesen wie, ja, das neue Album wird einen guten Querschnitt durch alle unsere Phasen bieten und da denke ich mir so, nein, bitte nicht. So, diese Phase ist genau die richtige, so.
Ja, das kann ja, nein, du, solange es halt nicht 90% Äonien ist und dafür vielleicht halt mehr von so einer Enthroned Darkness oder was habe ich gerade noch gesagt?
Death Cult.
Ja, Death Cult, ne? Solche Geschichten. Also diese Phase um diese 3 Alben rund um die 2000er-Wende.
Ja, vielleicht nimmt man die Abrahadabra da noch mit rein, die Abrahadabra.
Ja, die fand ich schon nicht mehr ganz so geil, aber die hat ein paar gute Songs
gehabt. Die hat ein paar gute Songs gehabt. Spirit Black Dimensions war ja so die, ich weiß schon, was du meinst, ja.
Aber das ist halt, ich bin einfach froh, dass die kleinen Hobby-Nazis aus Norwegen da jetzt nochmal Mucke gemacht haben, die mich dann doch nochmal gekriegt hat. Ich glaube, ich habe allein den Song jetzt öfter gehört als die Songs auf der Äonien.
Ja, ich auch. Boah, ich habe den so tot gehört. Ich höre den ohne Scheiß jeden Tag, wenn ich anfange Musik zu hören, höre ich erstmal den, seitdem der raus ist.
Ja, macht Spaß.
Also nur um das nochmal klar zu sagen, ne? Der braucht ein bisschen, um anzulaufen, um sich da reinzuhören. Aber dann ist das ein bockstarkes Ding. Also
ich, ich brauche morgens großartig. Auch immer so ein paar Minuten, bis ich dann steif bin und dann geht das. Ne?
Ja, also, kenne ich. Ich muss mich aber nochmal gerade ein bisschen über Spotify lustig machen. Ich habe nämlich hier gerade die Diskografie von denen offen, ne? Mhm. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob du das Cover von der Puritanical Euphoric Misanthropia von 2001 vor Augen hast.
Das ist das mit dieser nackten Frauenkörper, ne?
Ja, da haben sie natürlich die Brüste zensiert bei Spotify. Da haben sie einen schwarzen Balken drüber gelegt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Spotify das war, aber die machen sowas gerne. Und jetzt kannst du dir parallel irgendwie 3 Bilder weiter rechts ist jetzt das Cover von Insorte Diaboli. Und da ist dieser
Titten-Baphomet
drauf. Den haben sie nicht zensiert.
Ja, schon sehr lustig, ja. Aber ich habe mir ja tatsächlich, ohne Scheiße, ich habe mir wirklich dann, und das passiert ja dann auch relativ selten, dieser Song hat mich dazu gebracht, dass ich mir wieder die ganze Dimmu-Diskografie von vorne bis hinten durchgehört habe. Und vor allen Dingen dann auch nochmal so Alben, die ich eigentlich nie gehört habe.
Ja, welches ist
also
das?
Also alles, bei was dir? Vor 2000 passiert ist.
Spirit of Black Dimensions zum Beispiel.
Ja, gut. Mit der habe ich damals. Mit welcher habe ich denn angefangen?
Mit der bin ich eingestiegen.
Und die Spirit of Black Dimensions, das war jetzt Tatsächlich, die Enthroned Darkness Triumphant, das war das erste Mal, dass ich die wirklich jetzt seit 10 Jahren gut, dass ich die mal wirklich von vorne bis hinten durchgehört habe.
Die ist mega stark, ja.
Da waren schon ein paar dicke Dinger dabei, aber ich bleib dabei. Die Phase um Puritanical Euphoric Misanthropia mein Gott, Death Cult Armageddon,
Ja. Übel. Dann vielleicht noch die Insorte Diaboli, aber das schon mit Abstrichen tatsächlich.
Mit Abstrichen, ja.
Und wo ich auch eine Lanze für brechen möchte, ist das Re-Release von der Stormblast von 2005. Das ist auch echt gelungen. Das ist auch wirklich gut. Das Original, also ich weiß, die Puristen, die hassen mich für die Aussage, aber ich finde das Re-Release deutlich besser, die Neuaufnahmen. Also es ist ja kein Re-Release, die haben es ja neu eingespielt.
Ja.
Und gefällt mir deutlich besser als das, ich glaube, von 98 war das... das Original.
Ja.
Und das Debütalbum ist halt sehr kauzig, ne? So, das Fall-Tit damals auch auf so einem scheiß Nazi-Label erschien irgendwie, ne? Ja.
Na gut, so ein bisschen, also ich meine, wir wollen jetzt nicht tief einsteigen, aber so richtig davon abgegrenzt hat sich die Band ja nie.
Ja, leider.
Das ist leider immer noch so eine Sache, die mich als linksgrün versiffte rote Socke immer so ein bisschen.
Ja, fuck
mich auch. Ja. Ne? Aber es stimmt mich wirklich wohlgesonnen, dass ich immer noch weiß, dass ICS Vortex damals richtig auf die Fresse gekriegt hat für seinen Heil Hitler. Ja, also
egal. Auf jeden Fall blicken wir, was das Musikalische angeht, doch etwas optimistischer auf das kommende Album. Ich freue mich auf Mai, ich glaube 22. ist angesetzt und das wird bestimmt eine tolle Sache, denke ich. Hoffe ich.
Ja, es sei denn, einer von euch kann uns glaubhaft mitteilen, dass die immer noch rechtsnationale Messen zu Hause in Norwegen feiern und dann, also wenn ihr uns das mitteilt, dann höre ich die nicht mehr.
Dann werden
die
genauso,
genauso gecancelt wie Rammstein.
Ja, genau. Ja. Ja, nur um das nochmal einmal gesagt zu haben, Grand Serpent Rising heißt das Album, was da kommen soll.
Und im Mai.
Ja, genau, 22. Mai. Ich freue mich schon. 50 Tage noch, dann wissen wir mehr.
Ja. Schön. Und weißt du, was das Schönste ist, Hoshi?
Du hast ein Bier, ich nicht.
Dass ich erstens das zweite Bier schon habe und zweitens, dass wir jetzt am 1. April uns den Scherz erlauben und den Februar im April besprechen.
Ja, wir sind echt, wir sind ein bisschen late to the party diesmal, aber ist egal.
Ja, ich bin schuld, es ist so.
Ja, das wissen die Hörer, ja, das wissen die.
Dann leg mal los, komm, keine Zeit verlieren, hier. Zack.
Ja, wir haben uns angehört, ein bisschen Musik. Und zwar haben wir uns angehört Paganizer. Sagte dir die Band vorher was?
Ja,
ja.
Das war für mich, ja.
Ja. Ich muss sagen, also mir hat sie tatsächlich auch was gesagt, aber mehr vom Namen her, muss ich sagen. Also wir reden hier über das Album As Mankind Rots. Und ja, das ist jetzt just erschienen, Anfang Februar, und also am 5. um genau zu sein. Und ja, wie kann man das beschreiben? Ich würde sagen, das ist ziemlich klassischer Death Metal.
Old School Death Metal.
Ja, also sehr
old school. Dafür sind Paganizer bekannt und also ich glaube...
Finde ich eigentlich interessant, weil die sind noch gar nicht so furchtbar alt. Okay, die gibt es seit 98, das ist jetzt natürlich auch schon lange.
Also ich weiß, dass ich damals zu einer Zeit, wo man Spotify noch nicht kannte und wo es raubkopierte Festplatten gab, dass ich da, ich glaube so um die 2010er Jahre, war das, ich glaube das Album Born to be Buried Alive oder Into the Catacombs.
Boah, da brauchst du mich nicht fragen, da bin ich komplett raus. Buried,
irgend sowas. Seitdem kenne ich diese Band, aber ich höre sie nicht, weil das ist so... Für mich ist das dritte Bundesliga Death Metal.
Ja, also ich muss sagen, ich fand die eigentlich ganz unterhaltsam. Also so schön auf Kopfhörer, ne, wenn du mir, also ich mache immer so, ich gehe mal ein bisschen spazieren, dann höre ich gerne so die Sachen, die wir hier hören wollen für den Podcast, so wenn ich unterwegs bin. Und habe mir jetzt neue Kopfhörer besorgt und damit ballert das ganz gut. Und das macht schon Bock so, ne? Also das ist halt schon echt stumpfes Gebolze in weiten Teilen.
Stumpfer Death Metal halt, ne?
Ja, also Devoured zum Beispiel, der zweite Song, da passiert ja wirklich nicht viel so, ne? Und auch, also das ganze Album ist eigentlich so, ne? Also auch der Opener schon, das ist alles so stumpfes Gebolze. Die Songs sind alle so mittellang, irgendwie so zwischen 3 und 4 Minuten zum großen Teil. Und sehr tiefer Gesang dabei, ne? Und ja, also alle Zutaten, die man eigentlich von so klassischem Death Metal erwarten würde. Ne? Kein Schnickschnack, ne? Voll auf die Fresse, viel Mittempo, ne? Zwischendurch mal ein bisschen schneller. Mir hat Spaß gemacht, aber das wird jetzt auch nichts, was ich mir in den Unterarm ritz mit der Rasierklinge so. Das,
Ich hab eine Referenzband, da muss ich jede Death Metal Band irgendwie gegen behaupten. Lustigerweise ist es damals ja als Parodie gestartet, aber Bloodbath ist es. Ist für mich die Referenzband. Paganizer schaffen es hier und da, wirklich ein paar Knaller-Riffs auf die Bretter zu schicken, aber das ist alles so ein bisschen einfallslos und langweilt mich stellenweise.
Ja.
Death Metal darf gerne bolzen, Death Metal darf gerne roh sein, Death Metal darf mich gerne in den Abgrund stoßen, aber das muss bitte so ein bisschen catchy sein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich höre dasselbe 16-Riff zum 24.000. Mal oder dieselbe verminderte Akkordfolge, ich würde wirklich behaupten, Paganizer sind wirklich so, Stilmittel ist wirklich einfach verminderte Tonleitern spielen, dann langweilt mich. Also ich habe das hier auf der Baustelle gehört, während ich unseren Flur gestrichen habe. Ja, nee. Ist okay, aber mehr auch nicht.
Ja, immerhin ist es nicht allzu lang. Der Vollständigkeit halber, ich habe schon gesagt, 98 gegründet, ist eine schwedische Band tatsächlich. Ne? Und die haben auch schon arschviele Platten rausgebracht. Also, keine Ahnung, ich will es nicht zählen, aber irgendwie so 10 oder so dürften das schon sein. Ja, Stefan, möchtest du mal eine Bewertung raushauen auf unserer schönen 10er-Skala? Ja.
Also die auf einer Skala von 1 bis 10 ist das für mich ein Okay.
Ein Okay. Was ist denn okay? Es gibt mir eine Zahl, verdammte Hacke.
Eine 6.
Wow, krass. Ja, ich war gerade am Schwanken zwischen 6 und 7, aber tatsächlich, ich fand es auch nicht, also es ist okay, man kann es sich geben, du sagst, es ist okay und mehr und nicht und da kann ich eigentlich rein gewissens nicht mehr als eine 6 geben. So, was will ich dann bei deutlich besseren Bands geben? Die,
ne? Und ich bin da schon nett. Ja. Also eigentlich habe ich mich danach bei meiner Frau, die ja eher so im Metalcore unterwegs ist, ich habe mich entschuldigt, weil ich auch das auf der Baustelle gehört habe. Laut.
Ja gut, aber dann waren die Wände natürlich alle abgerissen, ne? Zu dem, mit dem Vorschlag haben wir einmal.
Ja, ich habe halt zwei so schranzige Bands hintereinander gehört, die andere besprechen wir später. Dann musste ich halt hinterher dann schon mit was Melodischem kommen, ne? Sonst hätte sie sich scheiden lassen.
Ja, sonst würdest du nicht umziehen in 2 Wochen oder so, ne?
Genau.
Ja gut, dann haben wir
Paganizer. Aber ziehen wir mal zur nächsten Band um.
Ziehen wir mal zur nächsten um.
Ja, die haben kein Album rausgebracht, sondern eigentlich eine Compilation plus 2 neue Songs. Ich rede jetzt von Kanonenfieber und mindestens mal den Heizer Tenner habe ich letztes Mal schon irgendwann in der Folge mal vorgestellt.
Hast du empfohlen, genau.
Einfach mal hier angesprochen, weil wir es irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie verkackt haben, die Band überhaupt zu nennen. Und sie haben es mehr als verdient, weil das, was der Sänger Neuss, das ist ja eigentlich das Projekt von Neuss, was der auf die Beine gestellt hat, in welcher Schnelligkeit er das hinbekommen hat und in welcher Ausführung er das hinbekommt, das ist wirklich Sahne, ist eine wirklich tolle, deathige Black-Metal-Band mit einem historischen Hintergrund, Antikriegsband, haben wir sehr, sehr viel zugesagt in den letzten Folgen schon immer mal wieder, hat mir sehr gefallen. Ist für mich Stahl, also Kanonenstahl, nennen wir das jetzt mal, ja, vom Prädikat her.
Also ich bin mir nicht 100% sicher, also Soldatenschicksale heißt das Album und ist am 6. Februar auch erschienen und ich glaube, die ersten beiden Songs sind neu, ne? Heizer Tenner und Z4, ne? Die sind neu und der Rest sind alles irgendwie Neuaufnahmen oder Re-Releases.
Oder B-Seiten, ne?
Und also Z4 ist so ein schnelles Ding, was so ein bisschen auf die Fresse geht, ne? Und Heizer Tenner eigentlich so mit Tempo bis leicht
so Abtempo. Eine mit Tempo-Walze.
Ja, genau. Und ich kannte die natürlich, die Band, aber ich war irgendwie nie so richtig drin und ich habe so ein bisschen den Hype-Verdacht bei denen und also den bin ich auch noch immer nicht ganz los, aber da ist natürlich auch schon eine gewisse Qualität hinter, kann man nicht anders sagen. Mir gefällt mir auch ziemlich gut. Was ich sagen muss, was mir nicht so ganz gefällt, ist das Artwork, aber die gefallen mir alle nicht so von denen, dass dieses Comichafte irgendwie so.
Ja, ja, das ist alles so ein bisschen günstig mit der Hand gezeichnet und
ja,
aber ich glaube, das ist Absicht, das geht in Richtung, das hat jemand, ich sag mal, auf so einem Kritzelblock im Krieg gemalt.
Ja, das kann schon sein.
So sieht das für mich aus. Ne? Ich habe jetzt nicht nachgefragt, wo es herkommt, aber Artwork-technisch finde ich, hat diese Band mehr verdient.
Ja.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ich war jetzt ja hier bei unserem Camp-Kollegen Dennis auf Party am Wochenende und da habe ich natürlich ganz viele nette Menschen kennengelernt und einer davon, so ein etwas jüngerer Metalhead, hatte eine reine Kanonenfieberkutte. Das wollte ich hier nochmal einmal würdigen, das fand ich sehr cool. Also
was?
Ja, der hatte eine Kutte, die war komplett nur, also die war eine Lederkutte und war komplett nur mit Kanonenfieber-Patches bestückt. Also vom Backpatch bis zu allen anderen. Sie war jetzt nicht dicht an dicht benäht, aber so 20, 30 Stück waren da schon drauf. Also das war schon jetzt, wie gesagt, nicht lückenlos, aber schon sehr viele Patches. Und ich habe den Typen gesehen und habe gesagt, so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so einen Verdacht, was seine Lieblingsband sein könnte. Ich weiß, bei so Iron Maiden-Kunden oder so, da weiß man das ja, ne? Also die kennt man ja, die gibt es ja schon mal öfter, Metallica oder Maiden-Kunden oder so, ne? Aber das fand ich schon irgendwie cool, für so eine doch relativ neue Band, ne? Und dass sie überhaupt genug Patches haben, um so eine Kutte damit voll zu kleistern, ne?
Das ist wirklich faszinierend, wie man innerhalb der 3 Jahre, die diese Band jetzt oder 4 bekannt ist, sich da so eine ganze Kutte, aber ist doch lustig.
Ja, schon, ja. Genau, lass uns aber nochmal kurz abschließen. Du hast gesagt, ist Stahl für dich Kanonenrohrstahl, ne? Was heißt das in Punkten? Wir wollen Zahlen hören, Stefan. Wir
wollen ja schon wieder eine Zahl hören. Wir haben letzte Folge auch keine Zahlen gesagt, aber wenn das eine Zahl sein soll, das ist eine 8,5.
Ja. Ich bleib etwas drunter, ich sag 8 und da ist jetzt schon mit, also eigentlich müsste man da ein bisschen weniger geben oder es möglicherweise gar nicht bewerten, weil es halt hauptsächlich Re-Releases sind. Ist eigentlich mehr eine EP, wenn man mal ehrlich ist.
Vielleicht bin ich ja auch just a Fanboy und wollte jetzt einfach mal.
Aber so 8 finde ich schon cool. Ja, doch, also kann man machen. Und ist 41 Minuten lang die Platte, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wer die noch nicht kennt, hört mal rein. Ob ich das über die nächste Band sagen würde, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir reden über Carnivool. Stefan, kanntest du die schon, bevor du mir die zum Hören hingeschmissen
hast? Irgendwann mal einen Song gehört und danach nie wieder.
Mhm. Also gedacht, hier, Hoshi, hör mal, ist so deins, ne?
Nee, war tatsächlich einfach, weil ich den Namen kannte, weil ich die irgendwie als nice Band im Hinterkopf hatte und die jetzt rein zufällig ein neues Album rausgebracht haben, habe ich dann so gedacht, boah, jo, nehmen wir die mal in die Liste mit auf. Ne? Mhm. Und ja, ich sag mal so, zumindest mal die erste Hälfte des gerade erst erschienenen Albums, ich glaube, lass mich nicht...
Inverses.
Danke.
Auch vom 6. Februar.
Genau, 10 Songs, 1 Stunde 3, da merkt man schon, es geht in die Prog-Richtung. Ja, ja. Da kannst du mindestens mal 20 Minuten streichen und das ist immer noch ein gutes Album. Mindestens mal die ersten 5 Songs haben mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe hier gestanden und habe Acryl gemacht und ein bisschen gemalert und das hat mich total mitgenommen irgendwie. Das ist poppig gewesen für so eine, gerade der Song Drone und der Song Aozora, glaube ich, hieß der. Ne? Die beiden Songs hintereinander, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dafür, dass die Band halt wirklich sehr proggy unterwegs ist, schon leicht poppig. Ich dachte mir so, ob das jetzt was für Hoshi ist, weiß ich nicht. Die zweite Hälfte hat mich auch eher... Ich sag mal, die letzten 3 Songs, die waren dann eher langweilig. Aber für so ein Prog-Album, dafür, dass ich nicht so häufig Prog höre, war das schon cool.
Ja.
Modern produziert, eingängig.
Ist eine Band aus Australien, habe ich das schon gesagt, bin ich mir nicht sicher.
Nee, hast du noch nicht.
Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich fand die ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin. Also das hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen. Also es geht schon sehr, sehr ruhig los mit Ghost und die beiden, also hier Azora, den hat es ja gerade schon genannt, würde ich tatsächlich als Highlight rausstellen, weil, also den habe ich auch tatsächlich gemocht, obwohl der mit 6,5 Minuten sogar relativ lang ist. Trotzdem, der hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten hast du dazu eigentlich alles gesagt. Ich glaube, ich werde kein Fan mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ja, dann schmeiß doch mal eine Zahl rüber oder irgendeine Pseudo-Bewertung.
Also ich kann das schon anerkennen, was die machen, aber ehrlich gesagt geht es für mich nicht so groß über Paganizer hinaus, was so für mich den Faktor an, also so Langzeitfaktor angeht. Deswegen würde ich den, glaube ich, so ein 6,5 gebe ich den. Also ein bisschen besser, ja. Finde ich, glaube ich,
so fair Licht und, dafür. Das ist so Licht und Schatten für mich. Also ja. So eine 7 ist ja schon gut, ne? Aber ja. halt auch so ein bisschen abgestuft, ne?
Ja. Ja. Cool.
Auf jeden Fall besser als die nächste Band.
Das wird zu diskutieren sein.
Oh, ich weiß nicht. Also, du weißt ja noch gar nicht, über welche Band wir reden.
Ich weiß das schon, aber die Hörer noch nicht.
So ein Mist aber auch. Nein, wir reden über Mayhem.
Mhm.
Wir haben uns ja gerade erst, na, wir sind ja schon im April, aber im Februar haben uns Mayhem mit ihrem neuen Album Liturgy of Death, 8 Songs, 48 Minuten, 53 Sekunden, entgeistert, sag ich jetzt mal. Ja? Und das sieht man irgendwie auch bei Spotify an den Klicks oder Plays, glaube ich, also, dass da nicht alle so begeistert sind und ich auch nicht. Es hat mich gelangweilt, ehrlicherweise, muss ich sagen.
Oh, krass.
Ich find das Albumcover, das ist so ein Stillleben, wo so ein vermodernder Kopf in der Mitte so neben einem nett drapierten, kruzifizierten Frosch mit einem, also das Lustige ist, der Frosch ist an einem Kreuz gekreuzigt und hat dann auf seinem Bauch nochmal umgedrehtes Kreuz.
Ja, es ist alles
ist ausgeweitet worden. Es ist auf jeden Fall nach allen Klischees da reingefummelt und ich sag's mal so, es ist kauzig, es ist Mayhem, es hat mich nicht beeindruckt und ich fand's einfach langweilig. Es ist nicht schlecht, aber weißt du, wenn ich nichts zu erzählen hab, dann bring ich so ein Album raus.
Ist leider
so. Das ist
halt,
was ich so denke.
Ja. Hast du denn wenigstens irgendeinen guten Song da drauf? Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, Aeon's End, den vierten, den finde ich sehr stark, vor allen Dingen im Vergleich mit dem Rest. Aber selbst schon die Single Weep for Nothing, die sie vorher rausgehauen hatten, oder Despair.
Nee.
Oh, nee.
Das ist alles so ein bisschen halbgar.
Ja.
Und deswegen kann ich da wirklich nicht. Ich möchte es irgendwie gut finden, aber irgendwie kann ich es nicht gut finden. Und ich gebe dir recht, Aeon's End ist dann wirklich noch so ein Ausreißer nach oben, aber ich komme da nicht über eine 5,5 weg. Also das ist für mich ein Stinker.
Ja. Ich hatte am Anfang, als ich die das erste Mal gehört habe, gerade auch mit diesem Weep for Nothing Zeug, was die vorab ja schon rausgehauen hatten, da dachte ich schon so, ach du Scheiße, was kommt denn da jetzt wieder, ne? Dann habe ich mir das Album angehört und bin bei Aeon's End hängen geblieben, habe mir das irgendwie so 30 Mal reingegeben, den Song. Und
das ist total lustig, geil, dass du genau den Song rausholst, weil der ist mir auch direkt aufgefallen.
Ja, weil der halt anders ist als der Rest. Ne?
Ja.
Der ist halt anders und der ist so ein bisschen so, wie Mayhem früher mal waren und zu einer Zeit, als die halt echt noch was zu sagen hatten. Ne? Und das ist mittlerweile leider irgendwie gar nicht mehr so. Und es ist wirklich alles drumherum, ist einfach nur austauschbar und langweilig und häufig auch tatsächlich anstrengend und nervig. Wenn man dann wirklich denkt, entweder es ist so ein ganz komisches Gebolze oder irgendwie so ein komischer Proc-Shit im Bolz-Bereich. Also irgendwie, ach nee, also meins ist auch nicht und
Wir müssen aufhören, hier so rumzurenten, sonst werden wir wieder ermahnt, dass wir zu negativ sind.
Vor allem von der Black Metal Gatekeeper Elite ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Tut mir leid, ich mochte es auch nicht. Und Aeon's End, hört euch den Song an. Geiler Mayhem-Song. Ansonsten, 5 Punkte. Nächste, komm. Tut mir leid.
Ja. Man braucht dir nicht leid tun. Kredenz mir was Neues hier. Was hast du ausgesucht?
Ja, ich möchte mit dir sprechen über eine Band, die ich überhaupt nicht kannte. Sie heißt Pucifer und ist seltsam geschrieben. Und die kommt so ein bisschen aus dem Tool-Umfeld, ne? Hattest du.
Das ist die Band für alle, die mit Tool noch nicht genug haben.
Ja, wo es noch nicht abgefahren genug ist, ne? Und
mit Sänger Maynard James, James Maynard Keenan.
Ja, das Album heißt Normal Isn't, ist auch am 6. Februar, bis jetzt sind alle Alben, die wir besprochen haben, am 6. Februar erschienen. Und es ist 55 Minuten und boah, mir ist ehrlich gesagt viel zu lang. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder so negativ werde. Ich verspreche, es kommen noch bessere Zeiten heute. Hoshi, aber
es ist ein Prog-Album, ein arziges Prog-Album.
Ja, es ist sehr, ultra sehr anstrengend.
Also ich sehr experimentell.
Ja. Also gerade schon, also der erste Song schon, Thrust, ist schon ultra anstrengend. Dann der Titelsong Normal Isn't macht es auch echt kein Stück besser. Und das ist bis zum Ende, ist das irgendwie, das besteht häufig aus so Einzeltönen, wo dann wirklich Einzeltöne gespielt werden. Also der überschneidet sich nichts. Ne? Du hast ja sonst häufig im Rock und Metal, dass du dann halt irgendwie Akkorde hast oder so. Klar, hast du hier auch. Aber du hörst halt häufig wirklich einzeln gespielte Töne und die.
Ja, das kann in einem Museum, auf einer Kunstausstellung irgendwo kann das aufgeführt werden. Ich für meinen Teil kann wirklich konstatieren, damit kann man sehr, sehr gut und sehr beruhigt malen.
Ja, glaube ich.
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Tool-Fan bin, aber ich mag den ein oder anderen Tool-Song. Den der ein oder die ein oder andere auch kennt. Ja. Und Maynard James Keenan ist ja wirklich ein sehr begnadeter Sänger. Das Album hat sehr viel Tiefe, also gerade was die Texte angeht, die sehr, ich sag mal, links aufgeklärt darüber kommen, sehr sozialkritisch sind. Das war Maynard James Keenan ja immer schon. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass es absolut anstrengender Art-Rock ist. Also und dass dann gerade diese Einzeltöne, die dann untermalt werden von Frauengesang, teilweise Sprecheskapaden. Ja. Das Album hat mich wirklich beim Malen unterstützt. Es war so ein bisschen Feng Shui-artig, muss ich sagen. Hat mich sehr beruhigt. Ich würde tatsächlich wirklich eine 7 geben.
Oh. Das ist.
Ja, also ein okay Plus.
Mhm.
Ja. Und würde sagen, ja, ist proggy, ist artsy, aber irgendwie hat mich das gekriegt. Warum auch immer.
Krass.
Aber es wundert mich nicht, dass du das jetzt total scheiße findest.
Nein, ich finde es nicht total scheiße. Und ich muss natürlich auch anerkennen, dass da was hintersteckt. Aber es gehört halt in Museum tatsächlich. Also das ist schon, wenn du dir das Artwork anguckst, dieses Farmhaus mit dem Feld im Wind, wo irgendwie das Korn brennt und so, das sieht schon so aus wie, also das ist definitiv irgendwie ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert oder so. Und die Musik, die geht so in die gleiche Richtung vom Feeling her. Und also ich fand's leider sehr, sehr anstrengend und langwierig. Also ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwie ein, zwei Songs da drauf gibt, die vielleicht auch cool sind, aber meins ist das einfach nicht. Ich bin einfach kein Prog-Fan, tut mir leid, ey. Also ich bleib hier leider im Mittelfeld bei einer 6.
So. Ja, das ist halt einfach, genau. Also das ist halt einfach eine Band, die kannst du gut, wenn du, ich sag mal, irgendwo in einer Lounge sitzt, im Hintergrund hören. Dann kannst du dich über Kunst unterhalten.
Ja.
Und dann kannst du auch einfach sagen, ach, weißt du was, Hoshi, heute ist mir alles egal. Ne? Ich höre mir jetzt einfach mal 1980er New Wave of British Heavy Metal an.
Genau. Ja?
Und
der König der Überleitung ist wieder da.
Ja, was soll ich sagen? Also wir haben uns Tail Gunner reingezogen. Ja? Das ist ja gerade der Rising Star der Heavy Metal Szene. Ja? Die gehen ja durch die Decke, die werden ja überall gepusht medial. Und haben jetzt ihr neues Album rausgebracht, auch natürlich im Februar. Wie gesagt, wir besprechen den Februar im April, für alle, die jetzt erst einschalten. Wir sind ja eine Radiosendung, ne?
Ja, genau.
Ja, Tail Gunner haben auf jeden Fall jetzt gerade ihr neues Album rausgebracht.
Midnight Blitz.
Ja. Ah, sogar gleichzeitig gesagt, wunderschön. 10 Songs, 44 Minuten, 38 Sekunden. Ja, was sagst du?
Also das ist, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ohne jetzt hier schon wieder so scheiße zu klingen? Also das ist okay, also das macht auf jeden Fall gute Laune hier und da. Es ist halt irgendwie ein Querschnitt durch die New Wave of British Heavy Metal, so, das kann man nicht anders sagen. Da ist so viel Iron Maiden drin, wie nur irgendwie geht, ohne dass es ein Plagiat ist. Und also vor allen Dingen so frühe Maiden, ne? So, so die ersten
die zwei sehr Iron Maiden.
Sehr Diano. Diano-Maiden. Ja. Ne? Und das tropft da echt aus jeder Pore, aus jedem Song. Da sind ein paar wirklich gute Dinger bei, gerade so die ersten beiden machen richtig Bock so. Und aber auch so, das kann man sich anhören, aber es ist leider alles schon tausendmal gehört. Und das macht es für mich leider ziemlich austauschbar und also Innovationsfaktor null. Und ja, das, da bin ich gerade einfach nicht so in der Stimmung für. Ne? Ich habe ja nichts gegen mal irgendwie gute Revival-Kram, guten Oldschool-Kram, aber irgendwie, nee, da brauche ich gerade nicht so richtig. Ist okay, aber halt eben auch nicht mehr. So, wie siehst du das?
Okay, also wir heben jetzt mal wieder ein bisschen die Stimmung. Das ist eines der Alben gewesen jetzt aus dem Februar, das ich wirklich tatsächlich dann mehrfach mir angehört habe, weil es mir gefallen hat. Ich gebe dir in sehr, sehr vielen Punkten recht. Das ist in 0, gar nicht eigenständig. Wirklich, das klingt stellenweise so, als ob du hier wirklich eine gecastete Band hast, die einfach mehr auf Teufel komm raus eben glatt poliert, modern produzierten Oldschool-Metal macht. Aber, und das muss ich wirklich sagen, ich hasse das ja, wenn alles auf alt getrimmt ist. Und ich hasse das, wenn das dann auch noch absichtlich schlechter oder noch analoger produziert ist, als es eigentlich sein müsste. Den Fehler machen Telgunner nicht. Das Album ist wirklich klinisch rein produziert, sehr, sehr modern. Aber ja, bis auf dass der ein oder andere Song hängen bleibt, namentlich jetzt der Titelsong zum Beispiel, Midnight Blitz, gebe ich dir recht, dass es austauschbar ist.
Ist auch die ein oder andere Ballade zwischen, die ganz cool ist. So, ne? Also das jetzt.
Ja, aber gerade wo du es jetzt sagst, also ich muss zur Ballade, da habe ich mir auch ein paar Notizen zugemacht. Das ist so dermaßen cheesy. Und wenn ich mir dann angucke, wer die Nummer produziert hat, nämlich KK Downing, dann weiß ich ganz genau, warum das so cheesy ist. Das ist wirklich, als ob 80er Priest mit 80er Maiden ein uneheliches Kind gezeugt haben und dann hast du möglichst viele Reizworte, die sich reimen, in diesen Text reingeknallt. Ja. Das hat keinen Sinn und keinen Verstand. Das ist wirklich ein Retortensong und der ärgert mich. Das war auch wirklich so ein Störgefühl, als ich das gehört habe, weil das so offensichtlich halt einfach eine forcierte Ballade gewesen, eine Blalade nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Also ich will jetzt hier den Songtext nicht wiedergeben, aber das ist, wenn du den Chorus dir reinziehst, War in Heaven, Demons in the Sky, oh oh, hear the devil cry, ja.
Ja,
nee.
Neid und Zeit reimt sich auch schön und es ist
reim dich. Da sind wir wieder beim Best-of-Reime, die man bitte nicht macht. Da kennst du ja dann den Fachbegriff für. Ja, du hast dich da schon mehrfach drüber aufgeregt, wenn so.
Ja, fällt mir gar nicht ein. Ist egal. Ja, ist auf jeden Fall, ist echt cheesy. Aber das ist ja auch nicht der einzige Song auf der Scheibe, ne? Da muss man ja auch sagen. Und
nein, cheesy sind die alle. Und du merkst halt einfach, dass das jetzt die neue Generation an Metal-Musiker ist, die eben von so halb gecastet, ja, nenne ich das jetzt mal.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst.
Ja, es fühlt sich halt einfach irgendwie forciert an. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, muss ich diesem Album eine 7 von 10 geben?
Ja, gehe ich mit.
Ja. Weil die mich irgendwie gekriegt haben.
Ja, gehe ich mit.
Die haben irgendwie die niederen Instinkte in mir geweckt. Ich bin ja totaler Maiden-Fan gewesen und totaler Priest-Fan gewesen und generell ein totaler, ich sag mal, britischer, New Wave of British Heavy Metal-Fan. Mhm. Das hat schon Geister geweckt. Ne? Und von daher bin ich mal gespannt, wie die sich da weitermachen.
Also ich würde jetzt auch versuchen, den Spin irgendwie, ne, es hörte sich gerade alles viel negativer an, als es gemeint war. Die 7 gehe ich auch auf jeden Fall mit und kann man sich auf jeden Fall mal geben, erwartet nur nicht irgendwie den Innovationspreis oder so dafür. Das wirst du damit nicht kriegen. Ja. Stefan, eine Band, von der ich Stein auf Bein geschworen hätte, dass sie aus den USA kommen eigentlich aus Schweden und Norwegen. Sie heißen Clawfinger und haben ein Album rausgebracht am 20. Februar, die Before We All Die. Und ja, das ist ja mal Der Name steht für Crossover, ne? Wie kaum ein anderer. Nein, also das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich nur eine ganze Menge andere, die da auch eher schon waren oder ne, zumindest auch vielleicht auch mehr Einfluss hatten. Aber Clawfinger ist schon so eine Crossover-Hip-Hop meets Rock meets Metal-Geschichte, ne? Und yes, da bleibt man sich auch treu auf der Platte, würde ich mal sagen. Ich finde ein sehr gelungenes Artwork, yes, mit der Band, die aussieht, mit der Welt, die aussieht wie eine Bombe mit einer Zündschnur dran. Das könnte man kaum besser treffen. Aber gleichzeitig ist auch so ein Chainball oder Ballchain oder wie heißen die Dinger? Also so ein Teil, was ja angeblich die Gefangenen im Gefängnis an den Beinen haben, eine Kugel halt mit Kette. Und ja, ich muss sagen, man erwartet da nicht viel, wenn man Clawfinger liest. Also ich habe da nicht viel erwartet. Ich habe die irgendwann mal live gesehen vor 1000 Jahren, aber da sind die auf jeden Fall auch nicht hängen geblieben und ich kenne die seit 100 Jahren. Ja, ist jetzt nichts Überraschendes, aber ich muss sagen, die haben es geschafft, bei 12 Songs, 10 davon mit einem Explicit Tag hier bei Spotify zu haben und das muss ich auf jeden Fall mal gutieren. Das finde ich gut. Wir brauchen mehr explicit Lyrics.
Du, die haben ja auch vollkommen recht mit dem, was sie da so sagen.
Ja. Und also, so gerade der Anfang des Albums, da sind ein paar wirklich coole Sachen bei. Also Scum hat mir wirklich Bock gemacht, Ball and Chain.
Also gerade Scum, der ja dann offensichtlich gegen Donald Trump ist und völlig, völlig gut. Ich muss wirklich sagen, während ich meine Trockenbauwand hochgezogen habe und mir das Album reingezogen habe, habe ich dann irgendwann nach der Hälfte gedacht, boah, jetzt kann es aber auch mal vorbei sein. Mhm. Clawfinger haben ja nach 20 Jahren knapp jetzt wirklich, und ich glaube, deswegen haben sie das Album auch so genannt, also bevor wir alle sterben, bringen wir jetzt nochmal ein Album raus. Und das ganze Album handelt halt davon, ganz klassisch natürlich für das Genre, dass sich die Menschheit selber abschafft. Texte handeln wirklich von sehr aktuellen Themen, wie Donald Trump beispielsweise.
Ja. Ja, dann hast du Big Brother, ist halt ja, so dieses Big Brother, ganze Selbstdarstellung. Diese
AI-Überwachungsscheiße und Selbstdarstellung, ja, und es ist, es wollte mir gefallen, aber irgendwie hat es mir nicht gefallen. Aber ich trotzdem haben mich die ersten 2, 3, 4 Songs, die haben mich wirklich in die Anfang 2000er zurückgeholt und es hat mir Spaß gemacht. Deswegen sage ich, es ist okay, das Album ist okay. Ich bin froh, dass solche Bands dann doch nochmal zurückkommen und uns bereichern. Mhm. Aber ein großer Wurf ist diese Scheibe aus meiner Sicht nicht.
Sind ein paar witzige Lyrics sind da drin. Der 6. A Perfect Day, der im Prinzip zweimal den gleichen Tag beschreibt. Nur beim ersten Mal ist alles total super und es funktioniert einfach alles, ne? Und passt. Und dann geht's smooth, gleitet er so durch den Tag, ne? Und dann kommt nochmal genau die gleiche Beschreibung des Tages, aber alles geht schief, alles ist scheiße und am Ende fängt er an rumzubrüllen und die Gitarren übersteuern und ne, aus so einem wirklich eigentlich coolen, smoothen Mittempo, fast schon, hat schon so einen leichten Reggae-Jazz-Einschlag im ersten Part, so wird es auf einmal so ein richtiger auf die Schnauze-Song. So. Den würde ich so ein bisschen rausstellen, aber ansonsten Scum ist auf jeden Fall der Anspieltipp. Und ich fange mal an, ich lege mal vor mit Bewertungen diesmal. Mir hat es tatsächlich relativ gut gefallen. Mir ist klar, dass auch das hier jetzt nicht irgendwie, wer weiß was ist, aber es war launig, es war cool. Es ist auf jeden Fall eine 7,5 für mich. So. Ja, wie sieht's bei dir aus?
Ich sag okay, das ist eine 6,5.
Ja. Finde ich gut. Kann ich auch mitleben. Ja.
Schön.
Kann man sich geben.
Ja. Womit ich nicht leben kann, ist B-Klasse Cannibal Corpse.
B-Klasse Cannibal Corpse Coverbands. CCC.
Ich sag mal, das war wirklich unnötig, was Exhumed da rausgebracht haben. Es hat mich stellenweise wirklich angeödet, genervt und boah, war trotzdem irgendwie gut produziert.
Red as Felt.
Ja. Ja. Mit einem 90er Jahre Death Metal Cover, ich meine, von Exhumed erwarte ich auch nichts anderes. Es ist ein, ja, wie der Albumtitel Red Asphalt oder Red Asphalt schon sagt, eine Szene eines Unfalls. Ja, das Auto ist im Sack und man sieht wirklich nur noch das Lenkrad, daran hängt eine Hand und die Gedärme verteilen sich inklusive Flanellhemd auf der Straße. Und ja, das Album ist, so wie man sich das vorstellt, wenn ich davon rede, dass Cannibal Corpse in den End-90ern eine B-Seite ihrer berühmtesten Album rausgebracht haben, plus Gesang, der schlechter ist. Mhm. Der stellenweise wirklich nervt. Das ganze Gequieke, was dann schon in den Grind reingeht. Ich bin da einfach kein Fan von. Es ist trotzdem solide gemacht. Es ist aber die zweite Band, mit der ich meiner Frau richtig auf die Nerven gegangen bin. Und als ich dann heute mit ihr Farbe kaufen gefahren bin, hat sie gesagt, und wehe, du machst wieder so ein Gequietsche an. Ja.
Ja, es ist halt, also das Cover-Artwork, um da nochmal ein bisschen drauf rumzureiten, das sieht so dermaßen drüber aus. Ne? Das sieht so Billo-Scheiße, Klischee, das ist
typisch 90er.
Comic, 90er Jahre, C-Movie-Scheiße, aber passt natürlich zu dieser Art von Musik total. Ich meine, guck dir irgendein Cannibal Corpse Cover an. Also das hier hat noch so ein bisschen so die Anmutung, als hätte man da Requisiten benutzt, aber das ist ja bei Cannibal Corpse.
Das haben sie auch gedacht. Also ich muss wirklich da die Lanze brechen, Hoshi. Wir leben in einer Zeit, wo relativ viele Bands anfangen, mit AI ihre Plattencover zu gestalten.
Das ist hier nicht
dieses Plattencover ist selbst gemacht. Dieses Plattencover sieht charmant scheiße aus.
Ja.
Und das soll es auch. Und das,
definitiv.
Wirft einen einfach zurück in die 90er. Und mehr soll diese Platte auch nicht tun. Deswegen sage ich ja, das Meckern ist hohes Niveau. Es ist einfach nicht meins.
Also was ich krass finde, ist offensichtlich ein Konzeptalbum über Verkehrsunfälle zu machen, ist schon irgendwie hart. Also nur mal, ne, also
der erste, also der erste Track, Titel allein schon.
Unsafe at any speed, Red Asphalt, okay, der Titeltrack, Shock Trauma, okay, Shovelhead, keine Ahnung, The Iron Graveyard, passt auf jeden Fall auch mal richtig gut, Crawling from the Wreckage, Signal 30, whatever that means, Death on Four Wheels. Dann irgendwas, was ich nicht aussprechen kann.
Symphorophilia.
Whatever das auch immer ist, keine Ahnung. Und The Fumes, ja, okay. Aber es scheint irgendwie mehr oder weniger ein Konzeptalbum über Verkehrsunfälle
absolut
zu sein. Und ist damit eigentlich auf eine Art unangenehm, die ich ganz schlecht beschreiben kann. Also das muss man denen wirklich zugute halten. Das ist ein Thema. Jeden Tag, wenn wir in unsere Karren steigen, ist das Pferd der Tod mit. Ne? So klar ist das mal. Und deswegen auf dieser Ebene finde ich das hart unangenehm, darüber so ein Horror-Gore-Album zu machen. So, ne? Aber du hast natürlich recht, das ist musikalisch, ist das absolut keine Offenbarung. Ich muss sagen, es ist schön groovy, wie ich es von so einem Death Metal aus dem Ami-Land erwarte.
Weißt du, was das für mich ist? Das ist für mich eine typische Samstagmittag-Rock-Hard-Band.
Ja, genau.
Ja. Das ist so der Death-Metal-Act, den man einlädt, der nicht allzu viel Geld kostet, der irgendwie noch ein gewisses Maß an Routiniertheit bringt und Spaß.
Und ein gewisses Standing auch schon hat.
Genau.
Ne? Also sie sind ja jetzt auch keine unbekannten Exhumen, die sind ja schon seit 1000 Jahren unterwegs. Und also mir hat es tatsächlich übertrieben viel Spaß gemacht für das, was es eigentlich ist. Und das möchte ich eigentlich auch hier wieder mit einer 7 gutieren.
Ich schmeiß jetzt auch einfach mal 7 Gedärme auf den Asphalt.
Ja, 7 Gedärme. Ja, also das Artwork, das ist schon hart. Also das, weißt du, die
Titten. Weißt du, dass sowas dann nicht. Ich wollte es gerade sagen, danke. So,
aber das ist schon wirklich echt ein bisschen daneben, ey.
Ach Mann, die Amis, die bringen noch die Welt. Die machen die Welt noch kaputt. Ja, das ist. Naja.
Stefan.
Aber wenn die Welt schon sowieso kaputt ist, Hoshi, dann
kehren wir zurück nach Deutschland musikalisch. Auch wir sprechen über eine Band mit deutschen Texten und jetzt was irgendwie super ironisch ist, weil die Band, über die wir sprechen, heißt Fjord mit einem so einem nordischen O, also mit so einem Smørrebrød O, Ö, whatever. Und das Album heißt auch noch Belle Époque, also die schöne Epoche, ne, auf vermutlich Französisch. Und ja, ich muss sagen, es ist eine dieser Bands, wo ich sehr viele Anläufe gebraucht habe, um reinzufinden. Sie sind musikalisch, da muss irgendwas mit Post in der Genrebezeichnung drin sein. Ja, also das hört man aber auch sofort, wenn man das hört, dass da irgendein Post drin sein muss, ja. Und Post-Hardcore sagst du, ich glaube, besser kann ich es nicht beschreiben. Aber ich würde dir tatsächlich mal die Bühne freimachen, damit du dich da einmal ein bisschen austoben kannst.
Ist eine tatsächlich Band aus Aachen, der ich schon seit dem zweiten Album, meine ich, zweiten Album folge, auch schon seit über 10 Jahren. Ein Dreier gespannt tatsächlich nur, also Basser, Gitarrist, Schlagzeuger, und Basser und Gitarrist singen dann unabhängig voneinander. Bin ich auch damals erstmal gar nicht drauf gekommen, dass das zwei Sänger sind, tatsächlich. Die sich immer wieder abwechseln.
Ja, das hört man nicht wirklich, ne?
Post-Hardcore-Band mit sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Einflüssen. Manchmal erinnern sie mich an Black Metal, manchmal natürlich klassischer Hardcore drin.
Punk,
ja. Sehr, sehr viel Stoner auch, ja. Ist eine ganz, 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 ganz explosive Mischung. Für mich eine der besten Live-Acts, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe und auch der Grund dafür, warum ich sie mit in die Liste aufgenommen habe, weil ich mir dessen bewusst war, dass du diese Band wahrscheinlich nicht kennen wirst und weil ich sie dir vorstellen wollte und weil ich sie auch anderen vorstellen wollte. Ja, Belle Epoque, ich bin gerade auf der aktuellen Tour gewesen, ja, vor 2-3 Wochen.
Mhm.
Das Album wurde dann angesagt mit, ja, wir haben ein neues Album rausgebracht, Belle Epoque, ja, heißt ja eigentlich, ne, die schöne Epoche, an der ist leider nichts schön und das ganze Album ist ganz, ganz krass politisch, geht sehr, sehr tief, ist wirklich ein absoluter Deep Cut. Sehr, sehr nachdenklich über das, was heutzutage passiert, gerade von rechts passiert, gerade auf der Welt passiert, ja, wenn ja über die vielen Dinge reden, die da so abgehen, in die falsche Richtung laufen. Ja. Und die Jungs, die schaffen das in einer Art, die ich so von keiner anderen Band irgendwie kenne, das alles auf den Punkt zu kriegen. Mit einer Nachdenklichkeit, aber auch mit einer Direktheit. Und das wird dann halt auch auf dem Album ganz klar damit betitelt, eine Belle Epoque, Pech-Schwarz-Ära. Ja. Und ist einfach von vorne bis hinten ein Schlag in die Magengrube. Also am Anfang denkt man sich, ich kann mir gut vorstellen oder vielleicht lass ich dich mal erklären, was du denn von dem Album überhaupt denkst, bevor ich jetzt wieder Fanboy-artig anfange, jetzt darüber zu sprechen. Weil,
also ich
bin ja gerade erst auf dem Konzert gewesen.
Ich hatte am Anfang tatsächlich meine Probleme damit. Ich habe mir die einmal angehört und dachte dann so, ja gut, hast du das jetzt auch hinter dir? Und brauchst dir das jetzt nicht mehr geben, dann als ich dann aber rausstellte, dass wir auch hier noch ein bisschen länger brauchen, bis wir uns wieder zur Aufnahme zusammenfinden können, habe ich mir gedacht, ja komm, ich habe es gar nicht mehr so richtig im Ohr und habe es mir dann Gott sei Dank noch ein paar Mal gegeben, weil da sind wirklich Nummern drauf, die sehr, sehr krass sind, die hoch emotional sind, also 43, ne, also so ein krasser Anti-Rechts-Song.
Kali,
genau, direkt danach auch, ne, der nächste.
Bei 43 kann man übrigens auch das Musikvideo sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich verrate jetzt mal nichts. Da hat die Band aber prominente Unterstützung bekommen.
Okay, muss ich mir angucken. Habe ich nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich nur gehört. Dann hast du so zum Ende hin wird es dann bisschen, also immer noch kritisch, aber nicht mehr so die ganz dicken Bretter. So
hat so ein bisschen Hoffnung hintenrum.
Ja, ne? So bei 22:30, ne, wo es ja dann mehr so dieses Ganze, was kriegen wir eigentlich für eine Scheiße auf allen Kanälen die ganze Zeit präsentiert, ne? So, und.
Ja, das meinte ich jetzt nicht mit Hoffnung, ja, ich meinte Dance.
Hätte ich als nächstes gesagt, aber das ist auf einer anderen Ebene kritisch. Das ist nicht das ganz dicke Brett im Sinne von, wir werden von rechts überrannt. Das ist mehr so dieses, guck dir mal an, was im Fernsehen für eine Kacke läuft und was so auf Facebook für eine Scheiße dir präsentiert wird, aber mehr auf so einer Trash-TV-Ebene, ne?
Ja.
Und, also ganz toll, das ist mega gewachsen bei mir, das Album. Ich hatte Startschwierigkeiten damit und mittlerweile lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und würde sagen, von dem, was wir heute besprechen, ist das mein Lieblingsalbum. Also es ist eine sehr, sehr gute Scheibe. Ja.
Seit 2016 höre ich die Band. Ja, seit 2014 sind die, ich sag mal, in aller Munde. Die haben damit angefangen, Albumcover bewusst herauszubringen, die irgendwie gar nichts mit Rock und Metal zu tun haben. Ja, auf dem ersten Album D'accord ist eine Frau mit einer russischen Pelzmütze drauf. Auf dem zweiten Album Kontakt ist irgendwie ein Pärchen aus den 70ern mit total den krassen Kragen drauf. Ja, das hat nichts mit Metal zu tun. Auf dem dritten Album sind dann irgendwelche Kinder in so Clownskostümen drauf. Und die Band hat es immer geschafft, wichtige Botschaften über Liebe, über Zusammenhalt, über das, ich sag mal, Dahinscheiden von geliebten Menschen und die Verarbeitung dessen und so weiter, ne, irgendwie auf den Weg zu bringen. Ne? super nachdenkliche Texte, immer auf den Punkt. Und dann gab es irgendwann die Wende mit Couleur, also mit dem Album von 2017. Es ging dann weiter mit Nichts aus dem Jahr 2022 und dann jetzt mit Belle Epoque, wo es dann immer dunkler wurde. Wo man immer mehr so diesen Kampf führt, so von wegen, was passiert mit der Welt eigentlich da draußen? Mhm. Und ich hatte am Anfang mit Belle Epoque, zumindest musikalisch, ich will nicht sagen meine Schwierigkeiten, aber ich musste es mehrfach hören, bis ich es komplett begriffen habe. Ne? Weil zumindest auf der Nichts und auf der Couleur gab's zwei, drei Songs, da war sofort auch musikalisch klar, ne, das zieht dem Frosch die Locken aus. Ne? Belle Epoque ist da deutlich vielschichtiger nochmal. Und jetzt, wo ich sie dann nochmal live gesehen habe, kann ich das auch nur unterstreichen. Also das war ein unfassbar intensives zweistündiges Konzert von drei Jungs, die live dann nochmal kranker klingen als auf Platte. Ne, der Basser ist dann auch so drauf, der hat dann zwei Verstärker gleichzeitig laufen. Eine, der dann über den Bass quasi so mit Effektgeräten so ein bisschen Gitarrensound imitiert und dann natürlich die Tieftöner darunter. Mhm. Das ist schon eine absolute Bank. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen.
Auf jeden Fall. Ja.
Wenn ich jetzt von dem Album speziell mal ein, zwei Songs nennen würde, dann wäre es ganz klar, so wie du es gesagt hast, auch 43. Und boah, jetzt bin ich...
Also Kali hätte ich vielleicht tatsächlich auch noch empfohlen, weil der geht halt auch so sehr in die Richtung, ne?
Ja.
Und ja. Aber es ist einfach, kannst du dir auch von vorne bis hinten geben. Schadet auch nichts. Sich dann einfach komplett zu reinzufahren.
Total. Absolut, absolut. Ja. Mir hat zum Beispiel auch noch sehr gefallen. Am Anfang habe ich gedacht, boah, schon wieder so ein total arziger Text. Ja?
Ja.
Und wenn du dann checkst, wovon dieser Song handelt und den dann live mitkriegst und du dann die krass, also wie krass gut das geschrieben ist, mitbekommst. Also der Song fängt ja damit an, sag in nomine patris und Buben ducken weg. In dem Moment ist live für eine hundertste Sekunde das Bild von Kardinal Wölki auf dem Backdrop erschienen. Ja? Dann kommt der Text, sag ein Mann in Pyro-Schwaden, Row Zero, Essbesteck, Millisekunde, Till Lindemann.
Ja.
Ja? Also, Wahnsinn.
Ja, schon nicht schlecht, ey. Wir müssen noch Bewertungen raushauen, Stefan. Wenn wir jetzt hier schon so uns tot freuen darüber.
Ich würde jetzt hier noch 25 Stunden weiter über den Kram reden, aber dann sagen alle, boah, Stefan, halt die Klappe jetzt. Ich muss das ja so ein bisschen für mich einsortieren. Und für mich war das letzte Album Nichts, ja, absolute Hörempfehlung. Ganz, 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 ganz dringend, ja. Das war eine 10.
Mhm.
Ich gebe hier eine 9,9.
Oh, krass.
Ja, weil das Album erstens sehr gut produziert ist, sehr auf die Fresse geht, zweitens extrem intelligente Texte hat, die man als Deutscher natürlich dann nochmal in einem ganz anderen Licht versteht. Und wenn ich dann so eine lyrisch sehr begabte Band mitkriege, dann finde ich das immer schade, dass so wenig auf Deutsch passiert.
Mhm.
Drittens, sie trauen sich was und machen halt ihr Ding und sind dann halt auch mal arzi. Und dann denkt man sich erst, boah, scheiße, ist das arzi. Und dann denkt man sich dann noch, aber es ist geil. Viertens, die Aussage, wir befinden uns in einer unfassbar anstrengenden, sehr, sehr schlimmen Zeit, die hoffentlich bald vorbei ist. Und sie haben es echt wirklich auf den Punkt eingefangen.
Ja.
9,9. unlustigen Covern, weil es ist kein lustiges Cover mehr. Auch schon nie nichts hatte ein lustiges,
Cover mehr. Du hast gerade ja Till Lindemann schon erwähnt und da denkt man ja auch schnell mal dran bei deutschen Texten. Das hat ja so gar nichts damit zu tun. Auch nicht mit anderen Vertretern deutscher Lyrik wie Böse Onkels oder so.
Till Lindemann ist dagegen ja sehr, sehr einfach gestrickt. Ne? Also der reimt halt immer, was irgendwie geht. Und nee, also und
auch die Provokation, auf die Rammstein ja seit Anbeginn baut, die fehlt hier auch komplett. Ja. Ne? Also zumindest auf dieser Ebene. Ne? Also muss jetzt nicht irgendwie hier, dass man irgendwie empört wird oder so, darum geht's nicht. Ne? Dazu sind die Aussagen auch einfach viel zu ernst. Ich fand, wie gesagt, also bestes Album für mich in diesem Durchlauf hier und trotzdem, es ist nicht so ganz meine Mucke. Nichtsdestotrotz kann ich das gutieren. Ich gutiere es mit 8,5 an der Stelle. Also
stark. Tatsächlich. Ja. Für alle, die Fjord nicht kennen, ja, möchte ich ganz, ganz dringend noch zwei weitere Songs empfehlen. Zum einen den Song Lot, den letzten Song von der letzten Scheibe Nichts, ja, ganz, ganz wichtig. Und von der Couleur den ersten Song Südwärts, ganz wichtig.
Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Platte, Stefan. Was hast du mir mitgebracht? Hm.
Will ich dir das sagen? Nein, also gar nicht schlimm. Ich habe dir Blackwater Drowning mitgebracht. Mhm. Schnittmenge, Melodic Death Metal, ein bisschen technischer, bisschen kleinere Band jetzt mal im Vergleich. Ne? Also
ja.
Wenn ich das jetzt mal zumindest aus europäisch-deutscher Sicht sehen möchte. Das Album
Obscure Sorrows.
Genau, danke schön.
27. Februar.
Ja. 10 Songs, 41 Minuten 41, meine Güte.
Oh jo.
Haut auf die Fresse. Weiblicher Hauptgesang, also Geschrei. Mhm. Erinnert stellenweise an Black Dahlia Murder, erinnert stellenweise an Obscura, erinnert stellenweise an so ein Best-of Death Metal moderner Natur.
Ja, sehr modern, ja.
Knallt rein, ist aber für mich immer so auf einem B-Level, sag ich mal. Da sind wirklich Rohdiamanten drin, wirklich, wirklich gute Songs. Der erste Song zum Beispiel, Sixth Omen, macht richtig Spaß. Man merkt aber, da fehlt noch teilweise der nötige Feinschliff. Die Sängerin, die kann wirklich gut singen, die hat gute Cleans und gute Schrei-Vocals und es ist aber leider so, dass die Hooklines manchmal nicht zünden und manchmal halt auch, dass das Musikalische nicht ganz fein geschliffen ist. Das heißt nicht, dass ich das unbedingt immer total fein geschliffen haben muss. Ne? Also ich finde so ein gewisses Maß an Sloppiness auch immer schön. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. 40 Minuten, perfekte Albumlänge. Ich würde hier eine 7 verteilen.
Ja.
Ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ja.
Ja, du hast es eigentlich im Prinzip schon gesagt, da, also ich sag mal, die sind jetzt auch noch nicht so lange im Geschäft, wenn sie vielleicht noch so zwei Dinger rausbringen mit einer einigermaßen Entwicklung, dann wird das, glaube ich, eine ganz starke Nummer. Jetzt ist es noch so ein bisschen Anfänger-Style, so, aber ja, da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also das macht in der richtigen Stimmung, macht das schon Spaß, weil es halt auch wirklich auf die Fresse geht. Ne? Eine witzige Koinzidenz, der zweite Song heißt Devour, der zweite Song auf der Paganizer heißt Devoured, aber das ist mir gerade einfach nur aufgefallen. So. Ja, das trägt einfach gar nichts dazu bei, zu dem, was ich hier zu sagen habe. Trotzdem musste ich es dringend loswerden. Ja, ich finde es okay. Ich, keine Ahnung, ich gebe da immer irgendwie so völlig unverfängliche 7 Punkte und dann ist ja gut.
So schön,
dann haben wir das doch hier gesagt.
So. Dann haben wir das hier locker flockig abgefrühstückt. Ja. Ne? Ja.
Wollen wir uns mal wieder dem nächsten widmen und Stefan, wir haben uns die aktuelle Michael Monroe Platte angehört. Ja, was soll ich sagen, Stefan?
Du sollst nicht immer Stefan sagen, wenn dir nichts mehr einfällt.
Wie fandst du die Scheibe?
Also, die Geschichte ist, ich habe meiner Frau erst Paganizer angetan. Daraufhin musste sie Exhumed hören. Und weil ich dann dachte, okay, jetzt ist mal genug mit auf die Fresse und Quietschgeschrei, ne? Jetzt mache ich mal was Rockiges an. Daraufhin hat sie sich mit Michael Monroe gelangweilt. Das heißt, Meine Frau ist gar nicht so schwierig, wie sie es hier gerade anhört. Ich habe einfach drei relativ lauwarme Platten hintereinander und Michael Monroe, die, das ist so, wenn ich das beschreiben könnte, wäre das für mich, also ich bewerte jetzt mal direkt, ja?
Ja, mach mal.
Ist das eine 0815 von 10?
Damit bist du aber viel zu hoch in der Bewertung, aber okay. Also erstmal vielleicht die Hard Facts. Also das Album heißt Outer Stellar und ist 12 Songs auf knapp 44 Minuten und ist vom 20. Februar auch. Und ja, das ist so das, was man halt erwartet, wenn man den Namen liest. Ne? Das ist irgendwie...
Also wenn das hier Outer Stellar ist, nee, auf gar keinen Fall. 0815 von 10.
Ja, also es ist halt einfach nichts Besonderes, ne? Es ist halt irgendwie so ein 80er Jahre Soundalike Zeug und ich also soweit ich weiß, macht er seitdem auch tatsächlich Mucke, also der ist schon was länger im Geschäft, ne?
Ja.
Und ja, meins ist es nicht, aber nichtsdestotrotz macht es natürlich schon irgendwie gewissen Spaß so dieses
Nein.
Echt? Findest du nicht? Also ich habe da jetzt keine schlechte Laune beigekriegt. So, dann
nee, ich kriege ja auch keine schlechte Laune, aber das ist so richtig weich gespült und so austauschbar.
Ist halt
und du
voll
denkst
austauschbar.
Dir, mein Gott, Michael, ja. Warum hast du dir denn nicht einfach von deinen besten Freunden was schreiben lassen? Und dann fällt mir ein, dass Mötley Crüe ja selber nichts mehr hinbekommen. Und Axl Rose kriegt ja auch nichts mehr hin. Und
ja, ach,
das ist wie aus der Zeit gefallen, langweilig. Das ist.
Aber wenn du die drei jetzt in einen Topf wirfst, ne, dann kommt Michael Monroe da für mich zumindest, was die Sympathien angeht, als Gewinner
raus. Also Michael
raus.
Ist auf jeden Fall Peak. Wenn ich die drei vergleichen muss, dann ist Michael ganz oben.
Ja,
aber da kriegt man
halt trotzdem nichts. So.
Hattest du schon bewertet?
Nee, habe ich noch nicht. Ich gebe den 5 Punkte. Ja. So, fertig.
Ja, dann habe ich aber schon Angst bei dem, was als nächstes kommt.
Oh mein Gott, Alter. Ja, da bin ich sehr gespannt. Stefan, wir sprechen über Angst. Das ist eine deutsche Rockband. Das ist die zweite Band mit deutschen Lyrics, über die wir heute sprechen. Und ich sage mal so, ganz so tiefgehend wie bei Fjord wird's nicht, aber nichtsdestotrotz auch gar nicht mal so oberflächlich. Die Band kommt aus Berlin, wurde 2015 gegründet und wir sprechen über das Album Gute Laune.
Absolut gute Laune.
Was 47 Minuten lang ist und am 27. Februar erschienen ist. Und,
ich finde ja das Album, ich finde ja das Albumcover ziemlich.
Ja, das geil. Ist irgendwie echt Hammer. Crazy, ne? Das,
hat er da einen Elmo auf der Hand?
Ja, der hat, ja, und also so ein tätowierter Typ im Kleid mit, also der Sänger wahrscheinlich, mit so einem komischen Schlapphut. Und drumherum, die anderen drei Bandmitglieder haben alle Anzüge an und Corpse Paint. Das ist irgendwie. Wow.
Und das Wichtige ist, einer hat noch einen zweifarbigen Hund in Schwarz-Weiß. Also
ja, das ist doch irgend so ein amerikanisches Bild oder so, was man eigentlich kennen müsste, was die hier irgendwie verarschen oder so.
Aber ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht, ja, kein Plan. Ist auch vollkommen egal. Ich muss sagen, ich kannte die überhaupt nicht, ich habe da nie was von gehört. Das ist ja so ein Punk-Zeug, so ein bisschen Deutschrock-Punk irgendwie so in der Schnittmenge. Wenn man sich den ersten Track anhört auf die nächsten 10, das hat schon so Onkels-Vibes, ne? Vom.
Ich habe auch wirklich erst gedacht, boah, was ist das denn jetzt für eine Scheiße?
Aber ist es überhaupt nicht, finde ich. Also, nicht. Bis auf dieses, dass der Refrain im ersten Song und der Titel vielleicht so ein bisschen daran erinnert, wo es halt eben darum geht, dass sie sich 2015 gegründet haben und der Song offensichtlich letztes Jahr geschrieben wurde, dass man jetzt halt eben 10 Jahre voll gemacht hat, alles cool, aber es ist auch absolut keine Sau-Fünde. Also null. So, ne? Und auch die anderen. Der zweite ist direkt hochdramatisch.
Der zweite ist dann wirklich sehr traurig. Ne? Sag mir, warum handelt ja dann davon, Menschen loszulassen, die einfach so jetzt nicht mehr da sind?
Ja, genau. Also konkret geht es da, ich weiß gar nicht um wen, aber ich weiß nicht, ob es ein Bandmitglied war oder so, der auf jeden Fall gestorben ist und kommt man gar nicht mit klar. Ne? Dann Großstadtprolet, so ein Ding, was sich gegen toxische Männlichkeit wendet, im Sinne von ich bin hier der einzige echte Mann und alle Weiber sind Schlampen und so, ne? Also so diese ganze Scheiße halt, ne? Und
der Songtext ist so gut geschrieben, dass ich das erst falsch verstanden habe und ich dachte, was ist das denn für eine Prolo-Band? Aber
und was ich richtig dann, was ich richtig krass finde, ist, wenn man den Text sich ganz genau anhört, dann machen die da tatsächlich sogar eine Referenz auf die Onkels. Wo es handelt ja davon, dass er sich irgendwie in die U-Bahn oder im Bus setzt, ich weiß gar nicht, und dann erstmal auf gute Freunde aufdreht. und das zitieren die da drin. Ne? Also so sehr hintersinnig, sehr intelligent, sehr cool. Dann wird es leider so ein bisschen, geht es dann so ein bisschen in die Spaßecke. So Sandra ist dann so ein Song, der ist auch eher so im Mittempo und geht irgendwie darum, dass er seine Freundin doof findet und die sich bitte verpissen soll. Magen-Darm ist so ein Ding, da kenne ich so zwei, drei Leute aus unserem Rockhard-Camp, die das richtig abfeiern würden. Mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack, so ist so, ja, weiß nicht, so Pipi-Kaka-Witze.
Kriegt man halt so eine gewisse Art von Pipi-Kaka-Humor mit abgefangen, ne?
Ja. So. Aber das sind dann auch schon tatsächlich so die einzigen Ausreißer. Ja, nee, stimmt nicht ganz. Filmriss ist auch noch so, geht auch noch so in die Richtung, so von wegen, warum sauf ich schon wieder so viel? Aber andere Sachen wie Revolution oder Gott ist tot, Roter Teppich sind super sozialkritisch und sehr gute Dinger. So. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.
Ja. Ich bewerte mal, ich bin kein Deutschrock-Fan und ich habe meine Platte der Woche oder des Monats ja auch schon gekürt mit 8,5. Ich bleibe aber nur knapp drunter und gebe denen hier 8. Das hat mir doch schon Bock gemacht. Ja.
Ich mache 7. Ja. Gut gemeinte 7. Ich bin kein Deutschrock-Fan und ich wäre das jetzt mit weniger Sozialkritik verbunden irgendwie, dann hätte ich wahrscheinlich eine 6 gegeben.
Ja,
aber das ist halt einfach, ist halt einfach persönlicher Geschmack. Und wie gesagt, ich kann nichts schlechter als eine 6 bewerten, was nicht absichtlich irgendwie scheiße ist. Und
Ja, da gucken wir mal, ob der Rob-Zombie dich herausfordern kann, was das angeht. Oh. Weil das ist nämlich der nächste, über den wir hier sprechen wollen. Über Rob-Zombie. Stefan, hast du ein Verhältnis zu Rob-Zombie? Ein musikalisches.
Ich habe eigentlich eher ein filmisches Verhältnis zu ihm. Also gerade dieses Haus der tausend Leichen-Dingsbums damals, diese, wie waren das, 3 Teile?
Ja, The Devil's Rejects und Haus der tausend Leichen, dritten weiß ich nicht mehr, ja.
Wo er dann mitspielt. Also und dann kennt man natürlich Songs wie Dracula
hieß er. Dracula, ja.
Im Endeffekt ist es doch so.
Ja.
Rob Zombie ist weltbekannt für seinen Stil und dem ist er sich auf diesem Album auch treu geblieben.
Mhm.
Das heißt, wenn du Dracula kennst, kennst du auch das neue Album.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn du Dracula kennst, dann, also Dracula ist 100-mal besser als jeder Song auf diesem Album. Und
ja, deswegen hat Dracula auch 600 Schlag mich tot Millionen Dingsbums bei Spotify und YouTube und.
Ja, das ist halt auch der Smash-Hit, ne? Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich kenne sonst auch nicht viel von dem. Also ich habe ein, zwei Mal irgendwelche Live-Mitschnitte gesehen davon, aber da ist auch nicht so richtig was hängen geblieben. Und Dracula ist halt das Ding, das ist halt diese tanzbare Industrial-Nummer, ne, die in jeder Metal- oder Gothic-Disco auch irgendwie laufen muss, ne? Und ist natürlich ein gutes Ding. Und so ein paar haben sie natürlich hier auch wieder drauf. Oder eher, ne? Also
absolut.
Aber ja.
Also ich fand gerade die ersten 3-4 Songs, die fand ich schon wirklich stark.
Ja, I'm a Rock'n'Roller ist ein sehr cooler Song. Der macht schon sehr viel Bock, aber zum Ende hin diese ganze Horror-Thematik und so nervt dann auch irgendwie.
Nein, irgendwann ist es dann halt auch wirklich ausgelutscht. Und ich bin jetzt wirklich. Also,
Sir Lord Acid Wolfman ist einfach nur nervig. So, also
ich werde diesen Hype um Rob Zombie nie verstehen. Ich glaube, der Hype um Rob Zombie ist auch eher in der schwarzen Szene zu verorten.
Okay.
Ich kenne zumindest in meinem engeren oder weiteren Bekanntenkreis niemanden, der mir absichtlich sagt, dass er wirklich Rob Zombie hören würde.
Ich glaube auch das Gothic eher so, ne? Also EBM Industrial, so die.
Ja, so, aber das ist halt trotzdem, das ist ja Rock, ne, was er so macht, aber mit Industrial-Elementen und da ist er gut aufgehoben, er macht es super und ich habe eine schöne Zeit gehabt, aber ich habe mich, genauso wie du es jetzt auch schon sagst, Richtung Ende des Albums dann schon gelangweilt.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, die erste Hälfte.
Ist auf jeden Fall nicht ganz so der große Satan, wie er es jetzt behauptet auf dem Album.
Ne? Ist, finde ich irgendwie interessant, dass er das auch so nennt, ne? Weil jetzt gerade so in der aktuellen politischen Lage, der große Satan ist ja, sind ja die USA aus Sicht des Iran, ne? Also, das, die nennen den ja immer so, also die USA nennen die ja immer den großen Satan. Ne? Ich meine, kann man jetzt nicht so aber ganz hart widersprechen. Aber hast du das jetzt
hier abgeglichen und meint er das jetzt damit oder ist das?
Nein, weiß ich nicht, ob er das meint. Ich finde es einfach nur interessant, dass das jetzt gerade in dieser Zeit passiert. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Also ich hätte jetzt ganz ehrlich, weil er immer wieder mit Horrorelementen um die Ecke kommt, ich hätte jetzt einfach das gar nicht politisch gesehen.
Vermutlich ist es
auch so. Auch die Songtexte auch nicht durchgelesen. Jetzt mal ehrlich, das war für mich kurzweilig, das hat mir beim Anstreichen geholfen, das hat mir dabei geholfen, meine neue Küche zu begutachten und zu sagen, ja, Mann, das hat sich gelohnt, aber
nee. Ist halt auch viel Ausschuss bei, ne? Und das auf 38 Minuten, ne? Also das ist nicht mal besonders lang.
Ich finde das auch schon stramm, wie er das schafft, 15 Tracks, ich sage jetzt mal bewusst Tracks, weil Song Nummer 12 ist kein Song mit 54 Sekunden
und der danach letzte
Grave Disc Minuten,
Who Am I ist auch nur eine halbe Minute. Ne? Also
das sind alles so Geschichten, die so 3 Minuten gehen und dann hast du ein paar Ausreißer nach unten. Ne? So. Hat mir nicht wehgetan, hat mir Spaß gemacht, ist okay, kriegt von mir eine 6,5.
Ja, ich war auch am Schwanken zwischen 6 und 7 und da mache ich es genauso wie du und gebe den auch 6,5 und hätte er irgendwie nach dem 8. Song oder so gesagt, komm, lass gut sein und hätte vielleicht ein bisschen was noch ausgetauscht, wie gesagt, Sir Lord Acid Wolfman finde ich einfach nur nervig und dann wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Ich habe gar nichts gegen diese Art von Musik. Eigentlich gefällt mir das ganz gut.
Es geht ja auch nicht darum, was dagegen zu haben oder so. Das, ich glaube, das ist ein amerikanisches Ding mit Rob Zombie.
Ja.
Der ist da richtig, richtig groß.
Ja, mehr so Dinger wie I'm a Rock'n'Roller. So, dann bin ich dabei.
Der ist auch einfach richtig, richtig groß dadurch, dass er in diversen Filmen mitgespielt hat, dass er halt diese, ich sag mal, positivere Marilyn Manson-Attitüde hat.
Ja. Ich glaube, der war sogar Regisseur bei den Filmen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der hätte da mehr mit zu tun, als nur als Schauspieler da aufzutreten.
Ich meine, wir machen ja keinen Filmpodcast. Ist ja noch nicht so weit, ne? Können wir ja irgendwann mal machen.
Ja. Ist leider nicht mein Genre. Also diese Splatter-Gore-Horror-Geschichten sind gar nicht mein Genre.
The Devil's Rejects war ein guter Film.
Ja.
Da hat er ja mitgespielt. Ja,
da muss ich das vielleicht mit nochmal geben. Das war dieses, wo das Poster so ein bisschen Letzte Abendmahl-mäßig aussieht. Ne?
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das müsste ich jetzt auch mal gucken.
Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es bewertet, ist nicht so ganz unsers, aber ist auch nicht so scheiße. So,
weiter. Also wir sind in diesem Monat, nachdem der Januar im Februar granatenmäßig verlaufen ist, sind wir jetzt hier eigentlich eher
im
oberen Stinkerbereich unterwegs. Ja.
Also wundert mich aber auch tatsächlich nicht so richtig. Also gerade so Februar ist jetzt halt auch kein so Veröffentlichungsmonat, wo man jetzt damit rechnet, dass er so...
Aber umso erfreulicher ist es doch dann, wenn wir mal was ganz Neues haben, wo dann ein Sohn eines Bekannten dann was rausbringt, oder Roshi?
Ja, Induction. Ich möchte über Induction mit dir sprechen. Ich habe dir die noch aufgedrückt. Ja,
wir können über meinen neuen Induktionsherd reden.
Über den neuen Induktionsherd.
Dass der aktiv die Luft ansaugt und selbstreinigend ist. Und man kann die Filter entfernen, ja?
Geil. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Da freue ich mich schon sehr. Aber ich möchte trotzdem über die Love Kills mit dir reden. Die erschienen am 6. Februar mal wieder.
Genau, und Disclaimer, Stefan hat vergessen, diese Band zu hören und kennt nur den ersten Song auf der Platte und deswegen kriegt ihr jetzt ein krasses Review von Haji.
Ja, ist ein 1:1 Beast in Black Rip-Off und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt.
Ein bisschen mehr Fleisch an Knochen, bitte, für diejenigen, die Beast in Black nicht kennen,
so wie
mich zum Beispiel.
Also, das ist, du hast gerade schon gesagt, von einem krassen Musiker, Tim Hansen, der Sohn von Kai Hansen, spielt Gitarre in dieser Truppe und ansonsten sind die, so wie ich das gesehen habe, so ein bisschen europäisch verteilt, also Hamburg, ich glaube Finnland und Tschechien und so, haben die überall irgendwie Leute. Soweit so cool, aber man sieht es schon am Artwork, das ist alles extrem künstlich, das sieht alles... reißbrettmäßig aus und es ist einfach sehr, sehr moderner Power Metal, der eben genauso leider von Bands wie Beast in Black schon deutlich früher und deutlich besser gemacht wurde. Und ohne Scheiß, Virtual Insanity könnte ein Beast in Black Song sein. Und das sage ich jetzt auch noch gerne 100 Mal, weil das ist bei den anderen Songs nicht viel anders, aber bei dem ist es wirklich krass. Und wenn man damit leben kann, dann hat man hier sicherlich eine gute Zeit. Mir ist ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen auf den Zeiger gegangen und das quittiere ich hier mit 5 Punkten.
So ein krasser Stinker ist das.
Es ist einfach total austauschbar und das habe ich halt 100 Mal besser von Beast in Black gehört und ehrlich gesagt ist Beast in Black auch schon anstrengend. Also das, ne.
Also ich fand jetzt bei Virtual Insanity, das ist ja der erste Song auf der neuen Scheibe, dass auch die Produktion eher dürftig ist.
Ja, ja, ist auch nicht besonders gut, das stimmt, ja. Also Raining Phoenix Music, die sind ja eigentlich im Moment ziemlich stark, aber da hauen sie gerade irgendwie so ein bisschen daneben. Ja, egal.
Ich weiß es nicht. Das ist halt wieder eine Newcomer-Band. Das ist Mucke, die bleibt im Ohr hängen, komischerweise.
Ja, ist auch schon ein
dritter Album oder so, ne? Das ist so ein bisschen schlagerartig. Ja.
Ja. Also so neu sind die gar nicht. Die gibt es jetzt auch schon irgendwie 7 Jahre oder so, ne? Also das vierte Album ist das schon. Ja, also ja, tatsächlich. Das ist krass, okay. Ja. Aber es, also ich muss da nicht mehr von haben. Also ganz ehrlich, brauche ich nicht. Passt. Reicht.
Ja gut, aber dafür hast du dann ja jetzt aber hoffentlich noch
genau, als weil, letzten Aufschlag. Weißt du, wovon ich mehr gerne hätte? Von Psylosis.
Ja.
Die hast du auch mit reingebracht hier in unsere kleine Besprechungsrunde. Und ja, du bist da, glaube ich, ein bisschen tiefer im Psylosis-Game als ich. Ne? Du verfolgst dich schon was länger, ne? Ja, The New Flesh besprechen wir.
Seit dem zweiten Album, glaube ich. Ne? Das ist jetzt auch schon,
ja, muss schon 15, was länger her sein.
15, 17, 17 Jahre, ja.
Britische Band, oder?
Britisch, ja.
Ja, was machen die so? Wie kann man das beschreiben?
Die haben als ich sag mal, modernes Thrash-Metalcore-Band angefangen, haben sich dann relativ stark umorientiert und dann wirklich progressiven Thrash-Melodeath gemacht. Das heißt, spätestens mit dem dritten Album, lass mich nicht lügen, Edge of the Earth, sind sie dann halt sehr thrashig geworden insgesamt. Haben dann so eine Schleife sehr verspielter Alben gemacht und sind dann irgendwann eher dadurch noch bekannter geworden, dass deren Sänger und Hauptsongwriter und Gitarrist eingesprungen ist bei den Architects, als Gitarrist verstorben ist.
Oh, krass.
Ja. So, die waren halt vorher schon immer eine sichere Bank und haben wirklich ein paar richtig, richtig gute Nummern rausgebracht. So richtig, richtig bekannt sind sie dann halt erst geworden, als es dann mal eine kleinere Pause gab, wo er dann eben bei den Architects eingestiegen ist und dann mal 2, 3, 4 Alben mit denen produziert hat. Und jetzt sind sie halt zurück. Er ist bei den Architects ausgestiegen und hat dann parallel schon mal immer wieder ein neues Album rausgebracht. Und jetzt kümmert er sich wirklich nur noch um Psylosis. Und ja, das neue Album ist stampfiger, ein bisschen reduzierter, nicht mehr ganz so filigran durchgerifft. Er ist halt immer dafür bekannt gewesen, dass er sehr viel soliert und wirklich krass, krass abliefert. Und das neue Album ist, ja, Hoshi, was denkst du denn so als jemand, der die Band nicht so kennt?
Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, die einzuordnen. Da ist irgendwie so eine Thrash-Note mit drin, da ist das ist auf jeden Fall so Modern Metal irgendwie.
Das klingt sehr amerikanisch auf dem
neuen Album. Das klingt amerikanisch, obwohl es Briten sind. Das ist, es ist alles schnell oder vieles ist schnell. Es ist sehr, sehr aggressiv ich wusste am Anfang nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hatte tatsächlich mit noch mehr Hochglanzproduktion gerechnet. Also die ist super, die Produktion, so meine ich das gar nicht, aber ich hätte da mehr so mit so Arch Enemy-mäßigen.
Nee, die ist aber an den richtigen Stellen irgendwie rotzig genug, genau. Ne? Dass man nicht denkt, dass das jetzt total
Auch die Songs. Auch die Songs. Also ich hätte da mehr so mit so Arch Enemy-mäßigen Hochglanz-Shit gerechnet, aber das ist eigentlich gar nicht. Und trotzdem ist das ein Banger nach dem anderen drauf. Ich will mal hier den Spared from the Guillotine rausstellen. Der ist super geil, der macht mir richtig Bock. Aber auch alles andere, da ist nicht ein schlechter Song drauf. Hat mir gut gefallen, wer auf schnellen, modernen Metal steht, auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Das kann man ruhig mal machen. Und ich bin da geneigt, da auch auf jeden Fall fast schon strenge 8 Punkte zu vergeben.
Das sind wirklich schon fast strenge 8 Punkte, ja.
Ja, gut, aber also ich war so niedrig mit Fjord, da kann ich jetzt auch nicht drüber
haben. Also ich finde das, vielleicht hättest du mit Fjord einfach mal ein bisschen mehr.
Ja, aber stimmt. Aber jetzt
so dein Herz nicht.
Jetzt habe ich jetzt so eingetütet, jetzt ist es so.
Also sie sind, sie kommen sehr reduziert rüber auf diesem Album. Es ist wirklich tatsächlich so, das erste Mal, dass ich sagen muss, dass ein Album von vorne bis hinten komplett ohne Filler hörbar ist für mich, obwohl ich diese Band wirklich liebe seit Anfang an. Es war immer eine Band, die in sich geschlossen kein vollständiges Killer-Album rausgebracht hat, sondern immer Alben, wo dann wirklich drei Viertel geil waren und dann hast du noch zwei, drei Dinger dabei gehabt, wo dir das... Und dieses Mal haben sie es wirklich geschafft. Und ich habe mich so ein bisschen in Teil Nummer 7, Adorn My Throne, habe ich mich so ein bisschen verliebt.
Ja.
Das geht so ein bisschen mehr so in die blastige Melodic Death-Richtung. Aber wenn ich jetzt ansonsten noch was empfehlen könnte, ohne dass ich jetzt irgendwas empfehle, was schon, ich sag mal, als Musikvideo draußen ist, dann würde ich tatsächlich den Opener Beneath the Surface, den würde ich noch nehmen.
Der ja, knallt auch richtig rein. Ja, Mirror ist auch, ach, das ist eigentlich alles stark. Ja,
das, wie gesagt,
All das Glory, Album No Vela, super, alles super.
Und ich finde, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Tail Gunner so eine, ich sag mal, so eine Quatschballade rausgebracht hat. Dann ist ja so ein Ding wie beispielsweise Lacerations eine Ballade, die man eher mal ernsthaft nennen kann.
Ja.
So, und also mich hat an dem Album alles begeistert. Wir haben ja 11 Songs auf 47 Minuten. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Song zu viel ist. Das ist einfach genau auf die Fresse, genau das, was man zum richtigen Zeitpunkt braucht. Das Albumcover ist cool.
Ja.
Schön modern gehalten und trotzdem sieht es aus, als ob das jemand gemalt hat. Ich habe das nicht nachgeprüft, ne? Ist ja so ein Gesicht im Gesicht, ja.
Ja.
Öffnet sich quasi eine Maske, sage ich jetzt mal. Ja? Und
sieht so ein bisschen artsy aus, ne? Aber ja, ist schon ganz
cool. Aber ich mag die Farbgebung halt irgendwie. Ne? Diese Blautöne mit dem strahlend Weiß und dem Rot dabei.
Das ist schon irgendwie cool.
Ja. Ja. Was hast du jetzt gerade gesagt? Wie viele Punkte gibst du?
Ich gebe da 8 Punkte für.
Ja, dann mache ich mal 9.
Ja, finde ich fair. Also wenn ich mir mal so angucke, was wir heute so an Bands besprochen haben, wir hatten doch vergleichsweise viel Death Metal da drin. Und aber so diesen
Du hast nur den Proc-Scheiß schon wieder vergessen.
Ja, diesen ganzen Proc-Shit dazwischen, ne? Aber guck mal, Paganizer, Kanonenfieber, hier Exhumed. Im weitesten Sinne vielleicht noch Blackwater Drowning. Und dann hast du jetzt hier halt sowas wie Psylosis, was einfach mal schöner, klassischer Metal ist im Sinne von modern klassischer Metal. Nicht im Sinne
also
von
modern Tailgunner. Produziert, aber klassisch. Genau, aber nicht Drop-Q, ne?
Genau.
Nicht Drop-Q gestimmt, sondern wirklich einfach klassisch gespielt und einfach nur geil gemacht.
Ne? Genau, und das ist fast das Einzige, was wir. Also, wenn ich jetzt so drüber gucke, also ich sehe keine andere Band, die wir heute besprochen haben, die so in die Richtung geht und deswegen dafür nochmal, erstmal Kudos und davon können wir gerne wieder ein bisschen mehr ins Programm reinnehmen.
Von solchen
Sachen. Ja. Ja, schön. Sind wir mit unserem doch recht strammen Programm durch, ne? Haben wir 15 Zum Alben Glück. Besprochen, ey. Meine Güte, ja. Ey.
Ja, schon. Dann können wir das ja jetzt schnell fertig machen und mal rausbringen, ne? Damit wir nämlich.
Ja,
neben dem
ich geb mir Februar Mühe.
Im April auch den März im April besprechen können, weil der hat nämlich im Gegensatz zu diesen ganzen Stinkern, die wir heute besprochen haben, ein paar richtige Perlen dabei, muss ich sagen.
Ich sag schon mal, hört euch schon mal die Hellripper an, die neue, die jetzt gerade erschienen ist, da freue ich mich auch schon mega drauf, ich gucke mir die jetzt an und die Platte, die ist jetzt schon raus, die kann man sich schon anhören, ist eine Märzplatte, klar.
Ja. Freunde des geneigten Power Metals können sich auch mal die neue Angus McSix reinziehen.
Ja, oder Exodus haben auch schon wieder was rausgebracht. Aber wir werden uns da austauschen, wir werden uns ein bisschen was
das wird
in die Ohren heiß. Hauen.
Ja. Das wird heiß. Ja.
Und dann hoffen wir mal, dass wir die ein bisschen schneller rausbringen, ne? Als diese
wie gesagt, jetzt mach mal deinen Scheiß da, geh mal eine Runde Party machen, saufen, dann machst du hier die Platte.
Mach ich die am Wochenende, mach ich die fertig. Ja, die Scheiße, ja, ich guck mal, das ist ja natürlich. Ja, cool, Stefan, es war lang, aber es war cool und so soll es ja auch eigentlich sein, ne?
So ist es.
Ja.
Mein Lieber, ich danke dir, ich danke dem Publikum, ich danke den 666 Zuhörern und
in diesem Sinne,
hab euch lieb.
Bis bald.